ist toll. Laufen im Urlaub ist oft noch toller. Oder doch Triathlon? Besprechen wir jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, ihr Lieben, ihr habt es ja schon gesehen. Ja, wir haben gleich einen früheren Nationalspieler, ja, mit Timo Hillebrand, der sich dem großen Triathlon-Projekt verschrieben hat. Also so langsam kommen die Einschläge näher, Philipp.
Ja, also als wir das mitbekommen haben, dass Timo sich jetzt der Triathlon-Welt sozusagen widmet und zuwendet und da auch direkt mit einer Mitteldistanz plant, da hat es natürlich nicht lange gedauert, um ihn sozusagen hier in Podcast einzuladen. Und wir sind natürlich happy, dass er da auch so schnell zugesagt hat. Ich habe Timo letztes Jahr mal bei einem Intersport-Event kennenlernen dürfen, haben uns da direkt eigentlich sehr gut verstanden und ja, dann sind wir uns da irgendwie auch gegenseitig gefolgt und deswegen habe ich das natürlich mitbekommen und haben wir gleich mal besprochen, dass wir den doch hier mal dazu befragen müssen, wie ein ehemaliger Nationalmannschaftstorhüter jetzt dazu kommt, sich sowas zu verschreiben. Da waren wir natürlich direkt interessiert. Und das können wir mal vorwegnehmen. Wir haben das Gespräch mit ihm vor unserem Intro heute aufgezeichnet. Das ist auf jeden Fall sehr cool geworden und haben auch viel über Ernährung gesprochen. Ja, ansonsten weiß ich nicht, Ralf, wie bei dir die Situation ist. Ich habe gestern einen sehr langen Arbeitstag sozusagen gehabt.
Ich habe einen sehr langen Lauf gemacht.
Ja, nee, das nicht. Sehr langen Tag im Studio verbracht. Durfte für Adidas Running ja so Produktvideos machen. Da will ich jetzt noch nicht so viel davon sagen. Ich weiß gar nicht, ob das mit der Öffentlichkeit mal irgendwann noch geteilt wird oder ob das für Internetzwecke ist. Aber das war einerseits sehr schön, aber auch anstrengend. Es war ein langer Tag. Ich bin, glaube ich, gestern um 9 auf der Couch eingeschlafen bei uns. Das hat dann so sein Tribut gefordert und ich sag mal so, wettertechnisch ist bei uns aktuell der Herbst hat hier Einzug gehalten. Also ich
aber
glaub,
laufen noch, im Herbst soll doch das schön zu sein, sagen viele.
Ja, noch schlechter geht kaum. Wir haben, glaube ich, 12, 13 Grad und jetzt aktuell durch welches Fenster sehe ich 2 Sonnenstrahlen, aber heute Morgen hat es eigentlich die ganze Zeit durchgeschüttet. Gestern war es ähnlich. Also da habe ich jetzt indoor nicht viel verpasst, sozusagen im Studio.
Ja, ich habe leider noch ein bisschen Stress mit meiner Achillessehne, die ich mir da ja im Urlaub, weil ich meinte, ich müsste mit meiner Tochter irgendwie sprinten. Abläufe mitlaufen. Ja, sprinten, genau, Schwachsinn, aber naja, man macht halt Schwachsinn, ne? Ja, Stress, das nervt mich auch ein bisschen, ja, weil ich würde jetzt eigentlich gerne laufen gehen, weil das ist jetzt so mein Wetter eigentlich, ne? Weil wenn man losläuft und es regnet nicht, also wenn man in den Regen reinläuft, das finde ich nicht so geil, wenn es dann anfängt, ist das wurscht. Aber eigentlich ist das jetzt schon mein Wetter, ne? Weil, sag mal, jetzt so wie es nächste Woche wieder werden soll, also zumindest im Westen dieser wunderbaren Republik, nämlich über 30 Grad, das ist ja gar nicht meins, ne? Also da gehe ich gar nicht laufen. Ja? Deshalb bewundere ich ja auch die Leute, die jetzt, keine Ahnung, auf Berlin oder Köln oder so, ne, zugehen, also die Marathons da, weil dann musst du ja jetzt die langen Läufe machen, ne? Da musst du ja jetzt halt, egal was ist, raus. Also, ob jetzt 12 Grad Regen ist, ja, ja. Oder ob 30 Grad, da musst du schon sehr früh aufstehen, wenn das ein geschmeidiger Lauf werden soll.
Also in einem lang vergangenen Leben von mir, da war es so, dass die Sommer so aussahen, Samstag, Sonntag, je nachdem welcher Tag es dann wurde, 5 Uhr aufstehen, 7 Uhr Longrun. Hat ja aber auch den Vorteil, dass du gefühlt um 9:30 oder lass es 10 sein, frisch geduscht, das zweite Frühstück zu dir nimmst und den restlichen Tag an irgendeinem See bei 30 Grad verbringen konntest. Also ich bin echt so der Sommertyp, muss ich sagen. Ich ohne Shirt laufen, auch geil. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht aus Zucker, ne? Wie du sagst, ich glaube, die Überwindung ist einfach hoch, wenn es schon den ganzen Tag schüttet, dann rauszugehen, ist vielleicht schon so ein bisschen da. Ich meine, gut, ich habe natürlich hier mit einem sehr schönen Woodway-Laufband auch eine Option, dass man das vermeiden kann. Barbara hat heute Morgen auch schon ihr Tempoprogramm sozusagen jetzt nach innen verlegt, obwohl ich jetzt heute Morgen tatsächlich Zeit gehabt hätte, unsere Kleine zu übernehmen. Aber draußen war es wirklich, wirklich echt eklig heute Morgen. Aber ich bin eher der Sommertyp. Ich mag das so. Nur ein T-Shirt oder vielleicht sogar nur ein Trikot oder ohne Trikot, nur kurze Hose rausgehen, laufen. Fand ich schon immer sehr, sehr cool. Insofern hoffe ich auf ein zweiten Sommer, der vielleicht jetzt noch kommt. Wir fahren am Wochenende tatsächlich in die schwäbische Heimat meine Eltern besuchen und eigentlich habe ich, wenn ich, also ich weiß auch nicht, wie weit ich meinem iPhone hier trauen kann, mit der Wettervorhersage, angeblich soll es ab morgen endlich mal wieder besser werden und ab Freitag tatsächlich richtig sommerlich wieder sein. Das hätte auch den Vorteil, dass man ein bisschen Zeit mehr draußen verbringen kann, vielleicht auch mal wieder grillen kann mit der Family. Ja, ich sehne das ein bisschen herbei, wie du vielleicht raushörst. So.
Ja, also ich konnte das jetzt bis jetzt gar nicht so nachvollziehen, weil ich ja in der Zeit, wo es hier wohl schon schlecht war, eine fantastische Zeit in Frankreich hatte, die super war und auch total schön war. Oh, ja. Deshalb habe ich diesen Mindset, den Stimmt. ich jetzt hier schon wieder so spüre, ja. Verregneter Sommer und so, es sind jetzt mal ein paar Wochen ein bisschen mit Regen und ein bisschen kühler, ja, relax. Ich habe das jetzt gar nicht, das Gefühl habe ich gar nicht. Ja, deshalb.
Ich hatte gestern eine Daunenjacke an, als ich das Haus verlassen habe. Also das muss man sich immer geben. Es hatte 11 Grad.
Ist so total übertrieben.
Ich musste um 7 Uhr oder 7:30 was, glaube ich, nach Herzu fahren. Und ich hatte wirklich bei 11 Grad, habe ich mir gedacht, nee, ich kann jetzt nicht nur im Pulli gehen, das geht einfach nicht. Ich nehme jetzt noch eine Daunenjacke mit. Und also das war wirklich, ja.
Und als du den Schnee geschippt hattest, dann ging es wieder einigermaßen.
Ja, ich habe ja ein sehr geländegängiges Fahrzeug, Gott sei Dank. Deswegen Props an BMW.
Ich glaube, ich kriege jetzt auch ein Allrad. Ich muss nochmal nachgucken. Aber ich glaube, braucht man dringend
den Safety Köln. First. Ich habe in Köln schneit es auch gerne mal. Also da kann man auf jeden Fall mit Allrad besser unterwegs.
Ich muss nochmal, also es wäre übrigens schön, wenn ich das schon hätte, weil heute Morgen hatte ich wieder ein kleines, nicht so schönes Problem mit meinem Auto dabei. Okay, das sind so die Nebengeräusche, die man dann hat. Ich habe am Wochenende viel Fernsehen geguckt und viel Sport geguckt vor allen Dingen. Ja, ich bin jetzt ja so in der Vorbereitung zu den Weltmeisterschaften und da guckt man natürlich eine Menge Sachen an, Sportfeste und Ergebnislisten und Meetings und alles Mögliche. Ja, jedenfalls, das ist so jetzt die zeitintensivste Befassung mit Leichtathletik überhaupt, ne? Weil man so versucht, alles aufzusaugen, ja, und alle Dinge da so einzusammeln. Und dann schaffe ich es oft nicht, dann noch irgendwie 3 oder 4 Stunden Radfahren zu gehen. Deshalb habe ich relativ wenig gemacht. Ich hatte ja auch die ganze Zeit irgendwie noch so ein bisschen damit geliebäugelt, einen Wettkampf zu machen. Aber das Wetter hat mich dann tatsächlich auch davon abgehalten, ne? Weil es war in Frankfurt, es war in Duisburg, aber dann eine Halbdistanz, also viel zu lang. Es war auch Regensburg jetzt am Wochenende, ne?
Richtig.
Ja.
War am Sonntag.
Hast du wegen der Straßensperren gemerkt? Oder weil du nicht da lang laufen konntest, wo du laufen würdest?
Wir sind ja wohnhaft am fast komplett anderen Ende von Regensburg. Also beziehungsweise, okay. Das heißt, Ende ist falsch. Weil der Start- und Zielpunkt ist ja in Stadt am Hof, also sehr zentral in Regensburg, bei der Steinernen Brücke fast. Und da wir aber sehr weit im Westen wohnen, hat uns das 0,0 tangiert sozusagen. Da kriegst du nicht viel von mit. Ich war auch geneigt, vorbeizuschauen tatsächlich. Guter Kumpel von mir, Jonas, ist ja da auch immer helfend mit im Einsatz, wenn er nicht gerade wie früher auch oft genug schon selber teilgenommen hat. Wir hatten aber Sonntag Besuch von Freunden und dementsprechend waren wir tatsächlich bei uns zu Hause. Spazieren gehen war zumindest ab Mittag rum auch schwierig mit kleinen Kindern, weil eben, wie soll ich sagen, du hast vielleicht mal ein Fenster gehabt von 5 Minuten, wo nicht die Welt untergegangen ist. Es wäre mit 3 Kindern, die dann im Endeffekt ja auch da waren, schon schön gewesen, auch mal kurz rauszugehen. Vor allem für die etwas Älteren schon, wäre vielleicht auch ein Spielplatz cool gewesen. Aber so hatten wir Spielplatz eher bei uns innen drin sozusagen. Das war dann auch in Ordnung. Aber dann Sonntag war ich nicht vor Ort. Ich hatte es erst vorgenommen, aber hat nicht hingehauen zeitlich.
Weil wir ja auch gleich mit Timo über das Thema sprechen, merkst du jetzt schon, dass dein Leistungsvermögen stark abgenommen hat? Was ist eigentlich mit Gewicht? Was ist mit Essen? Immer noch so Hunger wie früher oder gar kein Hunger mehr? Oder ne, wie ist das jetzt so in der Übergangsphase?
Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich zum Beispiel nachts meine Herzfrequenz anschaue, wenn ich mit den Polaruhren kann ich ja meinen Schlaf auch tracken, beziehungsweise tracke das passiv. Früher habe ich das natürlich schon sehr viel mehr verfolgt, wie die Erholung ist, einfach weil ich dann dementsprechend die Belastungen auch angepasst habe. Jetzt gucke ich da natürlich passiv noch drauf. Man hat die Erfahrungswerte von früher, natürlich verändert sich das ein bisschen. Also ich habe in den Hochtrainingsphasen schon einen deutlich niedrigeren Durchschnittspuls gehabt. Jetzt ist er eher so bei um die 40 nachts. 39, 40, 38, sowas. Früher war das oft eher bei 35. Also eine gewisse Veränderung hat da schon stattgefunden.
Aber und ja, immer noch im absoluten Hochklassebereich, ja.
Genau. Aber ein bisschen verändert hat sich schon. Und beim Laufen ist es natürlich schon so, dass halt, ich sag mal, wenn ich jetzt einen 4er-Schnitt renne, irgendwo, ich nicht bei Trails laufe ich natürlich auch langsamer, je nach Steigung, je nach Bodenbeschaffenheit, kannst du ja auch bei, sagen wir mal, 4:30, 5-Minuten-Tempo durchaus anstrengend, in einem anstrengenden Tempobereich unterwegs sein. Aber wenn ich jetzt mal sagen würde, ich laufe draußen irgendwo an der Donau oder an einem der Nebenflussarme entlang, dann ist inzwischen vierer Schnitt, wenn man nicht mehr viel macht, schon so, dass man merkt, dass es anstrengend ist. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass du da hingleitest und nichts mitkriegst, sondern da renne ich schon im 150er Pulsbereich rum, 150, 155. Das ist ja früher fast schon, doch 330 eher gewesen, wenn ich das jetzt so als Vergleich mal nehme. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich muss echt jetzt, ich sag mal, für den Endspurt des Jahres, für den Herbst, habe ich mir fest vorgenommen, dass die sportlichen Aktivitäten wieder zunehmen müssen bei mir. Aber es ist tatsächlich, ich weiß, das wiederholt sich. Und man kann auch nicht über alle Dinge, die im Entstehen sind oder die noch zu tun sind, sehr detailliert hier sprechen, weil es irgendwie berufliche Sachen sind. Aber es ist einfach die letzten Monate sehr, sehr viel Zeit und Arbeit in meine berufliche Zukunft geflossen. So muss man es vielleicht mal umschreiben sozusagen, und es war echt teilweise auch anstrengend und teilweise sehr wenig Schlaf, und ich kann das jetzt sehr gut nachvollziehen, worüber wir über die all die Jahre, die wir das jetzt schon machen, gesprochen haben, dass man so Familie, beruflichen Alltag und dann noch irgendwie Sport balancieren muss, und dass das tatsächlich eine gewisse Challenge auch ist, wenn Sport nicht mehr dein Beruf ist sozusagen. Und das war zuletzt in einem für mich noch nicht ganz idealen Gleichgewicht. Interessant ist ja, dass es mir, da habe ich oft mit Barbara schon drüber gesprochen, oder war ich neugierig, wie das wohl so ist, es fehlt mir noch nicht krass. Also wenn ich jetzt mal eine Woche habe, wo ich nicht zum Sport komme, ist es nicht so, dass ich jetzt auf Entzug bin. Das hatte ich fast schon ein bisschen die Befürchtung, dass das so ist, wenn du so viel Sport früher gemacht hast, dass das dir krass fehlt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mir keinen Spaß macht. Wenn ich laufen gehe, dann macht es mir schon Bock. Und ich glaube, man muss da einfach wieder für sich eine Routine entwickeln, dass du sagst, okay, in der Woche will ich zweimal, dreimal laufen und vielleicht noch zweimal was für keine Ahnung, Rücken-Rumpf-Training irgendwie machen, dass man da einfach versucht, gewisse Wochentage einfach das fester zu verankern. Ist aber, brauche ich dir nicht erzählen, Ralf, kennst du auch, wenn man halt so einen unsteten Lebenswandel hat wie wir und keinen festen 9-to-5-Job, dann ist halt auch jede Woche irgendwie anders. In der einen Woche bist du dabei herzu, dann fragt der an, kannst du nächste Woche hier, keine Ahnung, Intersport Saalfelden sein, beim Fit und Gesund Wochenende oder Woche. Und dann ist halt da wieder die Woche zerrissen, und dann es ist sehr schwer, so feste, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich ein Krafttraining ausmache bei meinem Physio in der Praxis, dann hast du halt in der Vergangenheit da irgendwie feste Wochentage eingeplant, und an den Tagen hast du halt immer Physio und Kraft gehabt. Das ist jetzt ja gar nicht mehr so, weil jetzt bist du da zwei Tage dort, dann bist du mal wieder zwei Tage in Berlin, und das macht es organisatorisch ein bisschen schwieriger.
Ja, das ist ja das Problem mit diesem Vagabundenleben, das ja schon auch, sagen wir mal so, im Gesamtkontext Sport sehr verbreitet ist, ja, weil man halt einfach immer zu sehr anderen Zeiten halt als die meisten anderen Menschen unterwegs ist. Wie kriegst du das mit dem Essen hin? Und hast du immer noch genauso Hunger? Oder gibt es dann auch die Tage, wo du feststellst, shit, eigentlich den ganzen Tag nichts gegessen?
Ja, da bin ich ganz schlecht, da bin ich voll abgerutscht. Also im Sinne von, dass man da so, das vergisst manchmal. Also das gab es früher als Läufer nicht, oder als Leistungssportler. Du hast immer Hunger gehabt und hast dementsprechend auch viel gegessen. Also ich habe das ja, glaube ich, oft genug hier erzählt, wenn man halt in der Woche 30 Kilometer pro Tag roundabout rennt, manche Tage mehr, manche Tage ein bisschen weniger, dann hast du immer Hunger gehabt. Du bist morgens aufgewacht, erste Riesenhunger, erstmal was essen. Und das Ziel war auch 4.000, 5.000 Kilokalorien aufzunehmen, weil sonst hätte es auch über eine Marathonvorbereitung von 12 Wochen überhaupt nicht funktioniert, weil du keine Substanz gehabt hättest, wenn du dir da nicht wirklich dahinterher gewesen wärst. Und jetzt ist es so, ich würde mal sagen, nach einem Monat war das schon der Fall, also ich würde mal sagen, so im Mai, dass ich habe so wenig Hunger, also so wenig Appetit auch teilweise, dass man manchmal vergisst, was zu essen. Heute gutes Beispiel, wir haben heute gesagt, wir nehmen heute um 12 Uhr auf, weil wir unseren Gast ja auch um diese Uhrzeit sozusagen hier im Kalender geblockt haben. Heute war mal nach dem gestrigen sehr auch anstrengenden Tag ein für mich entspannterer Start sozusagen, weil ich gesagt habe, Barbara kann heute Morgen mal trainieren gehen, und die wollte ein bisschen Tempoprogramm machen. Wir starten den Tag, ich habe erstmal die Kleine, kann parallel, wenn sie dann erste Schläfchen am Morgen macht, mal nochmal ein paar E-Mails durchgehen, die ich ja gestern dann nicht machen konnte. Und dann war es irgendwie so 11:30. Barbara ist dann noch ihre Family besuchen gegangen mit der Kleinen. Dann dachte ich so, oh, 11:30, wir haben gleich Aufnahme. Ich habe heute noch gar nichts gegessen irgendwie. Irgendwie nur einen Kaffee getrunken und AG1 genommen. Und deswegen, ja, also der Appetit ist weniger. Ich glaube, das ist aber in Teilen auch normal, weil, also, wenn du halt nicht mehr so viel trainierst, verbrennst du ja auch weniger. Aber ich glaube, da eine Routine zu entwickeln, das trotzdem zu versuchen, diese drei Mahlzeiten, wenn es auch kleinere Portionen sind, und tatsächlich oftmals mit hätte ich früher drüber gelacht. Also nicht, dass Salat Quatsch ist, aber manchmal reicht mir inzwischen ein Salat einfach, wo du dann denkst, so, ja, ich hätte so ein bisschen Hunger auf was Leichtes, aber es reicht auch. Es muss jetzt nicht ein Riesenteller Pasta oder sowas sein. Der Bedarf an Carbs ist einfach viel weniger geworden. Und auf der Waage macht sich's wenig bemerkbar bisher. Ich habe auch gedacht, boah, da musst du aufpassen, dass du nicht gleich irgendwie, weiß nicht, wie viel zunimmst, weil, was ja normal wäre irgendwie auch, weil das, was du früher an Gewicht hattest, auch das haben wir oft im Podcast besprochen, so wie ihr uns oft bei Marathon-Startlinien gesehen habt, das ist ja kein Normalgewicht, sondern so siehst du halt im besten Falle in Peakform aus nach einer dreimonatigen, wirklich exzessiven Vorbereitung. Und wenn ich da früher bei 1,89 Meter irgendwie 66 Kilo hatte, dann ist das ja eine verzerrte Realität von dem, was aber die Menschen dann sehen. Ne? Also so wie du da vielleicht auch mal im TV-Bild zu sehen bist, das ist halt nicht normal. Und mein Normalgewicht in Nicht-Marathon-Trainingsphasen, das war eher so 68, 69, 70 Kilo, würde ich sagen, wo du dann halt einfach deine 140 Kilometer vielleicht in der Phase gemacht hast. Und aktuell bin ich so bei 71, 72 Kilo, was jetzt ja, glaube ich, auf 1,89 auch noch nicht wahnsinnig viel ist. Und das scheint ja dann eher so ein Normalgewicht sein, wenn du aktuell nicht so viel Sport machst, aber dich halt vom Ernährungsding her einfach auch weniger zunimmst. Und tatsächlich, ich weiß, wir haben heute gar keinen Werbepartner in der Folge, aber hier immer noch, was eine feste Routine bei mir ist, und das ist einfach so, AG1 nehme ich echt jeden Tag. Weil es gibt halt wirklich Tage, wo ich manchmal mich auch ertappt habe, wenn du so einen Tag wie gestern hast, du bist den ganzen Tag auf Achse, da ist dann also so ein Studio ist geblockt, du musst an dem Tag so und so viele Videos abdrehen, oder das wäre das Ziel, sonst hätten wir es heute nachdrehen müssen, das wäre auch nicht gut gewesen, das heißt, war eh klar, dass das ziemlich langer Tag wird, und dann isst du zwischendurch immer wieder was, du isst vielleicht, wenn es je nachdem, was da an Catering ist, mal auch vielleicht ein Stück Obst, aber oftmals vielleicht auch eher irgendwas Süßes zwischendurch, damit man wieder konzentriert ist, und da ist es einfach für mich auch einfach hilfreich, morgens, oder ich nehme es ja auch oft mit, schon fertig geshakt, einfach das in den Rucksack reinzuschmeißen, und dann, ja, ist ja kein Hexenwerk, das mitzunehmen. Dann hast du zumindest Vitamine, Mineralstoffe auf die Art und Weise schon mal abgedeckt, und musst dir da keine Gedanken mehr machen.
Ja, welcome to my world, ne?
Das ist halt leider so. To the normal world, to the real life.
Ja, weil tatsächlich ist das halt auch oft so, dass es dann gar kein Angebot gibt, irgendwas zu essen oder was Vernünftiges zu essen. Ne? Das ist halt oft ein Problem, ist halt einfach so, ja. Aber so ähnliche Probleme hat ein Mann als ehemaliger Fußballprofi, so wie Timo Hildebrand, mit dem wir uns jetzt gleich befassen werden, auch. Ja, nochmal kurz für alle, die das vielleicht nicht so ganz im Sinn haben, herausragender Torwart, sehr lange in der Bundesliga unterwegs, im Ausland gespielt, Nationaltorwart gewesen, war übrigens auch 2006 beim Titelgewinn dabei, hat allerdings da bei der WM nicht gespielt, sondern war als dritter Torwart dabei, aber natürlich ein etablierter, langjähriger Bundesliga-Profi, der ein paar sehr spannende Sachen nach seiner aktiven Karriere gemacht hat. Da kommen wir gleich drauf, und da kommen wir auch relativ ausführlich und intensiv drauf. Und es sind wirklich ganz, ganz spannende Ansätze, die er verfolgt hat. Setzt sich auch wie viele andere Fußballprofis für Leute ein, die vielleicht nicht so viel Glück gehabt haben im Leben. Auch da kommen wir drauf. Und setzt eine Reihe von bemerkenswerten Auftritten von Fußballprofis im Ausdauersport fort. Ja, also Dirk Schuster, Trainer, früherer Nationalspieler auch, ist schon mehrfach Marathon gelaufen. Arjen Robben hat mir drüber gesprochen, unter 3 Stunden. Ja, aber was ist das, wenn man sich direkt eine Halbdistanz aus dem Stand im Triathlon, also 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und Halbmarathon vorgenommen hat. Und das ist das Projekt, was Timo Hildebrand jetzt angehen will. Und als wir das gehört haben, haben wir gesagt, da müssen wir mal nachfragen. Ja, und er hat uns noch was verraten, nämlich den Trainer, der ihn nachhaltig am meisten, wie soll man sagen, verschreckt hat, oder? Könnt euch jedenfalls freuen auf ein sehr spannendes Gespräch mit Timo Hildebrand.
Ja, und da ist er schon. Herzlich willkommen, Timo Hildebrand, bei uns im Bestzeit-Podcast. Du bist tatsächlich der jetzt erst zweite sozusagen ehemaliger Profifußballer, der bei uns im Podcast hier zu Gast ist. Und ich sag mal so, die Folge damals mit Robin Gosens hatte einen ähnlichen Hintergrund, weil wir in seiner Sommerpause beobachtet haben, dass er plötzlich einen Triathlon gemacht hat. Zwar keine Halbdistanz wie das, was du dir jetzt vorgenommen hast, sondern ich glaube, es war ein Sprint, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber wir waren so überrascht und fasziniert, warum man sich sowas gibt als Fußballer, respektive bei dir jetzt natürlich als ehemaliger Fußballer, weil ja immer noch so dieser Mythos ein bisschen da immer dranhängt, dass vielleicht die Ausdauersportarten jetzt nicht immer unbedingt euer Favorite waren, und deswegen sind wir natürlich umso gespannter, was dich dazu bewogen hat, jetzt ganz neue Wege zu gehen.
Erstmal herzlichen Hallo, freut mich, dass wir drei hier zusammenkommen und miteinander reden, und du sagst es schon, ich bin Torwart. Oder ich war Torwart, deswegen war Ausdauer und Laufen auch nicht unbedingt mein Favorite-Disziplin früher. Wahrscheinlich wäre ich deswegen auch nicht Torwart geworden, aber ich muss sagen, es macht mir Spaß. Ich habe auch nicht ganz genau gewusst, auf was ich mich einlasse, vor allem gleich auf so eine Distanz zu gehen, aber man wächst ja an seinen Herausforderungen.
Ja, absolut. Also, so schaut es aus. Das war natürlich bei Robin ein bisschen anders, weil wenn du da die Linie rauf und runter rennst, ja, dann ist das natürlich schon auch viel Laufsport, ne, was der da macht. Klar, der sprintet natürlich da im Wesentlichen rum. Aber sagen wir mal so, die Bereitschaft ist ja das eine. Radfahren verstehe ich ja auch noch, wo es bei ganz vielen im Anfänger oder sagen wir mal im Ausprobierbereich des Triathlons hapert, ist Schwimmen. Ja, wie sieht's denn bei dir mit Schwimmen aus? Weil ich meine, du hattest ja leider einen Haufen Verletzungen in deiner Karriere. Ich weiß, da müsst ihr dann halt auch mal ins Wasser, um irgendwie therapiemäßig was zu machen. Aber kannst du richtig schwimmen?
Also bei mir ging's mit Verletzungen. Klar, man hat das ein oder andere immer mal wieder, aber so richtig schwere hatte ich zum Glück nie. Und ich muss sagen, ich komme gerade aus dem Schwimmbad und lieb's. Also es ist überragend, es macht mega Spaß. Ich bin jetzt heute das zweite Mal mit dem Neoprenanzug geschwommen und man hat eine ganz andere Wasserlage. Man schwimmt viel leichter, man gleitet viel mehr und ich habe echt extrem Spaß am Schwimmen. Habe schon zu meiner WhatsApp-Gruppe gesagt, ich schwimme auch gern 3,8 Kilometer.
Okay, verstehe.
Also um so deine Frage zu beantworten, das ist die Disziplin, die mir am leichtesten fällt, obwohl ich auch vor 3 Monaten, als ich so angefangen habe, also Mitte Mai ungefähr, wollte ich keine 2 Bahnen schwimmen und habe irgendwie gepustet. Also hat sich extrem viel getan und gerade auch Technik und so, es macht mega Spaß, im Wasser zu sein.
Wenn du das nochmal kurz wiederholen könntest, ja, weil das ist hier bei uns so ein bisschen Running Gag. Ja, Philipp schlägt schon die Hände vors Gesicht. Philipp ist ein leidenschaftlicher Nichtschwimmer, ja, der sich aber vor kurzem, ich habe Foto- und Bildbelege davon, also Videobelege davon, in die Donau gewagt hat, ja, und dann gleich ins wilde Wasser gesprungen ist, ja. Okay, sie hatte sehr, sehr niedrigen Wasserstand und es war mehr so ein Treiben, ja, aber so fängt man ja an beim Schwimmen.
Es waren mehr in Baden, sage ich jetzt mal, aber da wir nicht weit zur Donau haben von unserem Haus hier in Regensburg, haben wir das abends gemacht und ich bin vielleicht, 200-300 Meter gegen den nicht wirklich vorhandenen Strom angeschwommen sozusagen, und das wurde natürlich direkt von meiner Frau an Ralf gesendet, und genau deswegen, ja, wir haben hier viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die natürlich so ein bisschen darauf spekulieren, dass nach meiner jetzt aktiven Laufkarriere vielleicht doch irgendwann mal ich mich an Triathlon rantreue, aber ich muss sagen, ich würde mich tatsächlich, wie Ralf gesagt hat, eher als Nichtschwimmer bezeichnen, und ich habe großen Respekt davor, vor Leuten, die das richtig krass können, beziehungsweise bei dir, die sagen, Alter, von einem Triathlon ist das Schwimmen noch das Einfachste wahrscheinlich. Das wäre bei mir definitiv andersrum. Ich glaube, Radfahren wäre jetzt wahrscheinlich mit ein bisschen Training noch relativ schnell handelbar, aber bei mir ist es auf jeden Fall der große Respekt vor Schwimmen, ja.
Ja, also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sagen alle genau dasselbe. Schwimmen ist so deren Endgegner. da wagt sich irgendwie niemand dran, aber ja, bei mir ist es irgendwie genau andersrum. Bei mir wird das Laufen zur Qual.
Wenn wir ja, vielleicht tatsächlich zum Punkt gehen, wie du dazugekommen bist, also weil du gerade schon eine WhatsApp-Gruppe, da wollte ich jetzt direkt einsteigen, erwähnt hast. Ich meine, es muss ja eine Idee, also irgendeine Motivation hat es ja wahrscheinlich gegeben, plötzlich zu sagen, weil ich weiß jetzt nicht, ob du davor einfach schon regelmäßig, ohne es mit der Öffentlichkeit zu teilen, einfach mal die 3 Disziplinen trainiert hast, so im privaten Bereich.
Warum ja, soll ich das tun?
Ja, genau. Die Frage stellt sich eben
viele. Also sagen wir mal so, wenn wir jetzt mit der philosophischen Frage anfangen, dann brauchen wir aber 3 Folgen.
Ja. Aber du hast ja wahrscheinlich also eine Motivation gehabt, ist Punkt 1, und dann nehme ich mal an, hast du dir ja irgendwie auch Rat gesucht oder vielleicht Trainer, ehemalige Athleten, wie auch immer, in deinem persönlichen Umfeld gehabt, die dir so ein bisschen zur Seite stehen, sage ich jetzt mal. Hast du mit Schwimmen zum Beispiel, weil du gesagt hast, dass du auch so einen krassen Entwicklung gemacht hast seit Mai, so eine Art Schwimmcoach, der mit dir eben Technik und solche Sachen macht?
Also fangen wir von vorne an. Ich war Anfang Mai bei so einem Persönlichkeitsworkshop, 5-6 Tage, und habe davor auch schon mit dem Coach praktisch zusammengearbeitet. Und nach diesem Workshop in der Lüneburger Heide hat der Coach mich und 2-3 andere aus dem Seminar gefragt, hey, habt ihr Bock auf dieses Projekt? Weil er hat das schon mal gemacht. Und zwar haben die schon mal einen ganzen Ironman gemacht. Innerhalb von 8 Monaten haben die trainiert und haben dann
auf Lanzarote. Das ist aber auch ein harter Ansatz, ja.
Absolut. Und hat es auch mit Leuten gemacht. Und Stern TV hat es dokumentiert. Ich schicke euch nachher mal im Nachgang den Link. Also es ist auch beeindruckend. Auch mit Leuten, die halt, ich sage jetzt, mit Leistungssport nichts am Hut hatten. Und die haben es alle geschafft. Und er hat uns dann auch 2-3 Leute aus der Gruppe gefragt, habt ihr Bock darauf? Hab so ein bisschen gehadert, warum soll ich das erst machen und so. Aber weil ich eigentlich auch keinen Bock mehr auf Schmerzen hatte, kenne ich genug aus meiner Karriere. Und jetzt bin ich wieder so mittendrin. Aber es macht mega Spaß, gibt mir echt brutal viel Energie. Und das ist sozusagen der Ursprung der Motivation. Auch mal wieder diese Challenge zu haben, seine Grenzen auszutesten, gerade in Disziplinen. Ich habe vorher noch nie diese Distanzen gemacht. Es macht echt mega viel Spaß auch in der Gruppe. Wir haben einen Coach in der Gruppe, der hat ein Buch über Triathlon geschrieben. Also da sind wir echt bestens aufgehoben.
Ja, nimm uns doch mal kurz mit, wenn du magst. Wer war der Mensch, der das Coaching damals gemacht hat und euch auf die Spur gesetzt hat? Und wer ist jetzt da Coach in deiner Gruppe? Weil wenn du ein Buch geschrieben hast, könnte sein, dass wir die kennen.
Das ist der Dirk Kröger, der lebt in Scharbeutz und macht so Persönlichkeitsentwicklung, ist Coach, praktisch Mentalcoach. Hat mich echt nochmal irgendwie neu auf die Spur gebracht. Das war echt so echt lebensverändernd, dieses Coaching. Und das ist ja immer so ein Thema, hey, Psychologie, oder wo viele Menschen auch so sagen, hey, da traue ich mich nicht dran, oder das ist so ein Tabuthema immer noch in Deutschland. Aber ich spreche da eigentlich auch ganz offen drüber. Und unser Coach in der Gruppe ist der Matthias Müller, der hat ein Buch geschrieben, ich glaube, vom Couch Potato zum Ironman. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, aber der lebt in Hamburg mit seiner Frau, und die macht auch mit, und der gibt uns einfach so ein bisschen Trainingspläne an die Hand, sagt, hey, jetzt mach mal in der Woche Intervalle oder mach lange Distanzen und so. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so 100% top professionell, dass man sagt, okay, ich laufe jetzt in Zone 2, habe ich auch schon jetzt mitgekriegt, etc. und so. Aber man merkt auf jeden Fall, dass da einiges passiert.
Dann bist du wahrscheinlich, also zumindest haben wir in der Erfahrung mit unseren Triathlon-Gästen häufig natürlich die Vorliebe für Datensammeln mitbekommen. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch schon so einen Wecker am Arm, wo alles getrackt wird, natürlich die zurückgelegten Distanzen, die Schlafqualität wahrscheinlich und all das. Aber ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wann du das jetzt in Betrieb genommen hast sozusagen, wenn das jetzt schon seit 4, 5, 6, 7 Wochen ist, wirst du ja mit Sicherheit... Okay, dann wirst du aber trotzdem in dieser Zeit, in der du dich jetzt da quasi diesen neuen Sportfeld, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt Ausdauer über einen Kamm schere, sehr krass verschrieben hast, wirst du bestimmt Fortschritte gesehen haben. Also bin ich mir sicher. Weil das ist ja es wird gern so ein bisschen auch abgetan, so, ja, jede Daten sammeln, Kilometer tracken, dies, das. Aber es ist schon, ich finde, das ist motivierend zu sehen, wie sich das verändert. Ich könnte mir vorstellen, Ruhepuls, wenn du morgens aufwachst oder sowas, oder auch der Durchschnittspuls in der Nacht, ist bestimmt deutlich niedriger, als das bestimmt vor 3, 4 Monaten noch der Fall war.
Auf jeden Fall. Und ich gehe auch mal wieder richtig kaputt ins Bett. Also das hatte ich ja auch schon lange nicht mehr. Ja, ja. Gerade gestern bin ich irgendwie 60 Kilometer Rad gefahren mit Höhenmeter und so, und dann war ich schon ein bisschen platt, und das hatte ich ja schon ewig nicht mehr, und deswegen allein das ist so ein anderes Gefühl mal wieder zu spüren, weil man es auch freiwillig macht und nicht irgendwie gezwungen wird, jetzt tagtäglich zu trainieren. Aber auch allein das Laufen, ich habe ja 2 Hüftarthroskopien zum Beispiel, rechts und links, und ich habe mir so für mich gedacht, warum soll ich jetzt nochmal laufen gehen, weil es tut einfach weh. Und ich habe mich von 4 Kilometer jetzt schon irgendwie auf 12 hochgearbeitet, ohne dass es irgendwie so schmerzhaft ist wie am Anfang. Und es ist einfach schön zu sehen, was wie der Körper sich dann wieder anpasst oder auch wieder entwickelt. Ich meine, ich bin jetzt auch schon Mitte 40, schlimm genug, aber ja, da geht schon noch was.
Also ich kann euch beiden sagen, es gibt ein Leben danach, ja, also bleibt ruhig, ja, es gibt ein Leben danach, ja. Was hier spannend ist, ist, man hat ja als Leistungssportler schon so ein spezielles Gen, könnte ich sagen. Ich könnte auch sagen, einen speziellen Hau, ne? Also dass man schon so eine, also auf der einen Seite ja so eine Competitiveness mitbringt, ja, dass man sich gerne misst. Aber natürlich auch, was du gesagt hast, dass man bereit ist, nicht nur Zeit zu investieren, sondern auch Energie zu investieren, dass man bereit ist, auch mal Schmerzen zu ertragen, weil man weiß, okay, danach hat man eben einen Benefit, wenn es auch mal im Training wehtut. Was hast du mit dieser Energie des Leistungssportlers davor gemacht, also in der Zwischenzeit?
Gute Frage. Ich habe ein Restaurant eröffnet vor 2 Jahren.
Vegan, das ist auch Leistungssport, ja.
Das ist auch Leistungssport. Viele haben abgeraten davon, irgendwie trotzdem gemacht und habe da sehr viel Energie verwendet. Ich meine, wir sind Corona gestartet. Es hat einfach andere Projekte auch. Also ich bin in einer Hilfsorganisation hier in Stuttgart relativ aktiv und mir war nie langweilig, aber ich muss echt sagen, es ist spannend, wie viel Zeit man dann doch auch manchmal ein bisschen verplempert. Wo man einfach denkt, okay, hey, wie nutze ich denn meinen Tag überhaupt? Und da geht, weil ich habe jetzt keine feste Struktur in meinem Leben und bin relativ frei, aber ich sehe jetzt gerade die letzten Monate, wie viel Zeit ich eigentlich auch gehabt hätte, noch mehr machen zu können. Und das werde ich auf jeden Fall auch irgendwie danach mitnehmen. Der Wettkampf ist jetzt im September und dann weiß ich, okay, ich habe eigentlich genug Energie auch, noch mehr zu machen. Jetzt nicht, um noch mehr machen zu müssen, aber einfach das zu wollen auch.
Und es muss dann nicht Sport sein, sondern einfach, dass man sich denkt, okay, ich habe noch Raum in meinem Tag, um Energie irgendwo hinzulenken.
Auf jeden Fall. Also es gibt genug Projekte, es gibt genug Anfragen, es gibt genug irgendwie auch Energie einfach, wo ich irgendwo reinstecken will, Leute zu inspirieren, gerade was das Thema Ernährung und Veganismus angeht, weil es nicht mehr, es ist zwar immer noch so in der Schublade, es ist zwar angesehen in der Gesellschaft, aber da kann man auf jeden Fall noch mehr machen und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen.
Zum Restaurant vielleicht auch ganz kurz, also A, darfst du es natürlich sehr gerne nennen, also ich meine, die Stuttgarter Community-Leute werden es wahrscheinlich eh kennen, aber unabhängig davon, vielleicht auch noch da als Follow-up die Frage, interessantes Timing, ja, du hast gerade gesagt, in Corona-Zeit eröffnet, also ich meine, ein rein veganes Restaurant zu eröffnen ist mal die eine Sache, ich bin bei dir, es ist, glaube ich, gesellschaftlich inzwischen anerkannter, trotzdem aber auch irgendwie immer noch ein bisschen Nische. Ich meine, wir sind nicht in Berlin. Berlin ist gefühlt jedes zweite Restaurant inzwischen vegan oder hat zumindest auf der Karte eine große Anzahl veganer Optionen. Das ist vielleicht in Stuttgart. Ich meine, ich komme aus Sindelfingen, bin quasi bei Stuttgart aufgewachsen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so in der Restaurantszene so aktiv drin, aber ich könnte mir vorstellen, da bist du jetzt eher auf einer Insel unterwegs. Da werden jetzt nicht ganz so viel Konkurrenz sein. Und warum dann vor genau 2 Jahren eröffnet? Einfach weil man dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Angst hatte, dass man es dann nicht mehr macht, weil man die Idee halt in dem Moment sehr gut und sehr stark findet und jetzt umsetzen möchte, obwohl ja die äußerlichen Umstände, Thema Corona, extrem widriger waren, um gerade in der Gastro irgendwie zu starten. Genau, also wie kam das, dass du das eröffnest? Und vor allem erzählen, wie es heißt natürlich, wo es ist, wo die Leute es finden können.
Also das Why in Stuttgart mit Ausrufezeichen und V am Anfang geht halt um das Warum pflanzlich und wir wollen einfach ein Statement setzen, wir wollen die Leute überraschen, inspirieren und nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen, weil im Endeffekt willst du essen gehen und einen schönen Abend haben und es soll halt einfach schmecken. Und wir machen jetzt einfach kein Label so immer komplett drauf. Man weiß, wenn man zu uns geht, okay, das ist vegan und es schmeckt. Das war mal so die Grundidee und ein schönes Ambiente einfach zu haben. Und als wir das angefangen haben, hat es mich einfach überzeugt. Wir haben vor Corona angefangen, das zu planen. Und dann kam einfach dieser Lockdown etc. Und dann gingen so 3-4 Monate ins Land. Und ich mache das ja nicht alleine. Ich habe ja Gastropartner mit am Start, weil ich keine Ahnung habe von Gastro bis vor 2 Jahren, außer essen zu gehen. Das war es eigentlich.
Und, das ist ja ein wichtiger Anfang, ne?
Ja, immer vom Kunden her denken, weißt
du? So ist es ja. Sehr gut.
Und und als die Partner gesagt haben, hey, wir machen das trotzdem nach 3-4 Monaten, dann war es klar, okay, wir setzen das Projekt um. Ich hatte damals einen Koch, der leider nicht mehr da ist, am Start, der extra aus Berlin wieder zurückkam. Und meine Partner haben mich da extrem unterstützt und es war einfach komplettes Neuland für mich, aber auch viel gelernt. Und klar, als Quereinsteiger lernt man da viel und wollte einfach aber auch dieses Thema einfach in Stuttgart voranbringen, auch als Person. Geht's ja klar, Nachhaltigkeit, Umwelt etc. und sowas.
Vegane Ernährung hat bei dir, glaube ich, schon ein bisschen eher angefangen, ne? Hat das noch in der aktiven Zeit angefangen?
Also Übergang. Ich habe mich immer mehr damit beschäftigt. Ich habe in Invest gemacht, in Veganz in Berlin, die ja relativ Vorreiter waren, was das vegane Thema angeht. Und danach habe ich mich immer mehr die letzten 10, 15 Jahre einfach damit beschäftigt und war eigentlich klar, dass irgendwie immer weniger tierische Produkte auf meinem Teller landen. Also ich bin kein Hardcore-Veganer, so 100%. Vielleicht habe ich noch, also jetzt ewig schon nicht mehr gegessen, aber esse auch mal eine Pizza oder einen Fisch oder so im Urlaub. Also von daher passt das ganz gut. Ich gehe da eigentlich relativ offen mit um, weil die meisten sagen ja immer entweder oder. Sonst ist es irgendwie so scheinheilig, aber jeder geht da seinen eigenen Weg.
Naja, erstmal ist es ja eine Ernährungsform und keine Religion. Das wird ja auch verwechselt, ja, in der
Diskussion. Bei vielen schon, immer noch. Ja. Deswegen verstehe ich auch einen Uli Hoeneß, der sagt so, die scheiß Veganer, verstehe ich, die mit ihren Dogmas rumlaufen. Aber es ist ja nie gut, weil man erntet halt immer extrem viel Widerstand. Und wenn du die Leute nicht überzeugen willst, sondern hey, versuch's doch mal, gib's ihnen ein Angebot, dann kriegst du die viel eher, was Neues auszuprobieren, als jetzt zu sagen, hey, du musst aber.
Wenn du allerdings aus einem Metzgerhaushalt kommst und eine Wurstfabrik hast, dann diskutierst du noch mal anders in Form von Uli Hoeneß.
Das
ist dann auch klar.
Das stimmt, aber ja. ich weiß genau, was, also ich glaube, ich weiß, was, worauf Timo hinaus will. Also dieses, was glaube ich, ein Teil, also das ist einfach so, ich glaube, ein Teil der Gesellschaft, die sich dem Thema vegane Ernährung so versperren, das liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass es oftmals, in der Vergangenheit zumindest, ja oft, wie du gesagt hast, so ein bisschen pseudoreligiös oder fast militant vorgetragen wird, so sinngemäß, ihr alles seid Schweine, weil ihr esst Tiere so in der Art und das sorgt eher dafür, dass die Leute davon Abstand nehmen. Ja, wollte ich es gerade so sagen, aber also wo die Leute dann eher so auf Abstand gehen, weil es zu hart ist und ich glaube, wie du das gesagt hast, Angebote schaffen, in dem Fall natürlich auch mit einem sogar Restaurant, sowas eben auch einfach ausprobieren zu können. Und ich bin mir sicher, die meisten, die vielleicht auch das erste Mal bei dir oder so essen oder überhaupt irgendwie bewusst was Veganes, ein veganes Gericht essen, die gehen da jetzt nicht raus und sagen, das hat jetzt nicht geschmeckt oder so, ganz im Gegenteil. Und dadurch kriegst du die viel eher überzeugt, sich mit sowas mal auch bewusster auseinanderzusetzen, als so mit dem Baseballschläger das eintrichtern zu wollen sozusagen.
Also das Thema ist ja erstens ein Generationsthema. Die älteren Generation tut sich einfach extrem schwer, weil die einfach anders aufgewachsen sind, ist ganz klar. Aber die junge Generation, für die ist das Daily Doing und die Angebote und die Produkte werden ja auch viel besser. Ja. Wenn du vor 10 Jahren irgendwie einen Tofu gekauft hast, dann hast du halt irgendwie auf Pappe gebissen und jetzt hast du halt echt richtig gute Produkte im Einzelhandel und das wird sich auch wandeln, weil es einfach auch wandeln muss, weil es einfach so nicht mehr funktioniert, um das Thema irgendwie auch abzuschließen und nicht so groß werden zu lassen hier in dem Podcast.
Ja. Nee, aber was ja spannend ist, weil in unserer Gemeinde ist das, glaube ich, ja noch ein bisschen anders sortiert, weil sehr viele gute Ausdauersportlerinnen und Sportler ja aus anderen Gründen, jetzt also nicht unbedingt aus der, sagen wir mal, gesellschaftlich umweltorientierten Herangehensweise Motivation auf Veganismus oder mehrheitlich vegane Ernährung gekommen sind, sondern weil sie zum Beispiel mit Verletzungen zu tun hatten, mit langwierigen Entzündungsprozessen zu tun hatten und. Nehmen wir mal Patrick Lange, ja, der hängt es jetzt ja auch nicht aus dem Balkon raus, ja, hallo, hier nur vegane Ernährung, ja, oder auch Jan Frodeno war jetzt so im Triathlon Langdistanz ganz oben im Regal, ja. Ja, sondern für die ist das ja auch entstanden aus der Befassung mit Ernährung, mit Leistungsfähigkeit, mit Erholung natürlich auch, ganz stark mit Erholung, ja, und natürlich mit Prophylaxe, respektive mit Überwinden von langwierigen Verletzungen. Und da gibt's halt nun mal Studien, die ja eine relativ gute Beleglage haben dafür, dass eine vegane oder vegetarisch orientierte Ernährung da großen Benefit haben kann. Ja? Und das ist ja eher die Herangehensweise auch in unserer Community, ja, dass man sich so mit Ernährung auseinandersetzt. Was hilft mir, meinen Marathon super vorzubereiten, ja, verletzungsfrei vorzubereiten? Was hilft mir, meinen Triathlon vorzubereiten, ohne verletzt zu werden? Ja? Und es wird halt auch in der Triathlon-Szene in Teilen auch eher, sagen wir mal, dogmatisch diskutiert, was das angeht, weil dann so ein bisschen der Ursprung verloren geht. Ja? Aber die Herangehensweise zu sagen, lass uns da mal drauf schauen, wenn ich eine langwierige Verletzung habe, wenn ich Probleme habe, das ist schon was anderes. Ne? Dass man das dann toppt, indem man ein Top-Restaurant daraus macht und dann wieder von der Genussseite herkommt, so wie du das gemacht hast, das ist ja dann der andere Weg. Ne?
Ja, aber es ist auch das, was ich so als Feedback, egal mit wem ich drüber rede, ob das jetzt ein Leistungssportler ist, ob das der Sohn von meinem Gärtner ist, der seine Ernährung umgestellt hat, weil er ewig Rückenprobleme schon hatte und danach irgendwie weniger Schmerzen einfach hatte. Und ich glaube, das ist so der meiste Ansatz eben bei Sportlern, bei Triathleten etc. Wie kriege ich denn noch mehr Prozent raus? Leistung, aber auch Prophylaxe, Regeneration, Schlaf. Und das ist eigentlich so das Feedback, was ich immer wieder höre und das ja auch belegt ist. Von daher ist es auch klar, wenn du irgendwie einen Rindersteak jetzt nochmal vor dem Wettkampf essen würdest, dann hättest du einfach deine Verdauung am Arbeiten und nicht irgendwie die Beine.
Ja, gut, okay, vielleicht sollte man auch die halbe Flasche Rotwein jeden Abend weglassen. Aber gut, das sind jetzt wieder die anderen Probleme, die da auftauchen. Ich weiß gar nicht, Philipp, ob ich das damals erzählt. Also, Ja. Timo, hörst du uns noch?
Nee, sag du es.
Ich höre dir zu. Ja. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich das damals erzählt habe, Philipp. Timo, nochmal, um dich mitzunehmen, ich bin halt Ende 2019 an Krebs erkrankt und dann habe ich auch danach in der Rekonvaleszenz mich fast ausschließlich vegan ernährt, ja, also mindestens vegetarisch ernährt und habe halt Milch weggelassen und alles an Fleisch und so weiter alles weggelassen. Jetzt, das ist ein Beispiel. Das ist natürlich überhaupt kein Beleg oder jetzt auch nicht wissenschaftliche Betrachtung, aber mir ging es relativ schnell wieder besser. Ja, das ist auch, ja, ich klopfe mal auf meinen Holzkopf, natürlich auch Glück und Genetik und so weiter, weil es gibt auch Leute, die das machen und trotzdem dann das nicht gut ausgeht. Aber das sind schon auch Ansätze in dem Bereich, ne? Weil da ja eben auch Entzündungsprozesse und sowas eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und das ist ja so, da ist man nicht so weit weg von Leistungssport, ne? Weil die Körperprozesse sind nicht ganz unähnlich. Ja? Weil wenn ich mich belaste, ja, was du gesagt hast gestern, 60 Kilometer mit Höhenmetern hoch, dann sind da erhebliche Prozesse in deinem Körper im Gange und die muss ich ja versuchen zu unterstützen. Ja? Und da kann man eine Menge machen. Ja.
Absolut.
Du wolltest mir aber noch sagen, warum Rotwein geil ist, weil da warte ich schon die ganze Zeit drauf.
Da warten schon viele drauf, die hier zuhören, weil wir brauchen die Belege dafür natürlich noch.
Ich wollte nicht sagen, Rotwein ist geil, sondern es gibt ja auch veganen und nicht veganen Wein. Das wissen ja die meisten.
Ja, ja, ja.
Die meisten nicht wegen der Klärung, wegen dem Filter und so. Deswegen kannst du eine halbe Flasche veganen Rotwein trinken?
Ja, die Tannine da drin sollen ja auch die Ausdauer befördern. Das mit dem Alkohol ist halt immer das Problem. Ne? Ja. Also lieber Traubensaft, roter Traubensaft,
der ist dann tatsächlich besser. Ich glaube, ein Glas Rotwein hat der Swanny Mersolle früher immer getrunken. Das war so sein Ritual. Das ist, glaube ich, noch okay. Wie bei allem in Maßen, dann passt's.
Here we go.
Ne? Absolut. Vielleicht den Bogen zurückzuschlagen zu Triathlon und zu Training. Jetzt wissen wir ja viel, wie man vielleicht die Regeneration gut unterstützen kann. Nimm uns mal mit, wie sieht aktuell eine Trainingswoche von dir aus? Beziehungsweise, du wirst das ja wahrscheinlich auch ein bisschen gestaffelt haben und nicht jetzt im Mai direkt den Schalter umgelegt haben von ich habe davor vielleicht für mich ein bisschen Kraftsport gemacht und jetzt ziehe ich jeden Tag zwei Trainingseinheiten durch. Fun Fact, Leute zu Hause, ich habe also gerne Timo Hildebrand natürlich auch auf Instagram folgen, werden wir das sicherlich hier auch in den Shownotes verlinken, da könnt ihr an seinem Triathlon-Abenteuer auch gut teilhaben, weil er da natürlich das auch teilt. Gestern hast du zwei Einheiten gemacht, Timo, also du bist schon jetzt voll im Game drin hier, ne?
Ja, ich muss ein bisschen aufholen. Mein Kleiner war letzte Woche krank. Da kam es leider nicht ganz so viel, weil er auch in der Woche bei mir war. Und deswegen muss ich diese Woche wieder ein bisschen Gas geben. Nächste Woche gehen wir in Urlaub nur nach Österreich, aber da werde ich auch trainieren. Gibt es ja genug Seen und auch Laufstrecken und so. Deswegen versuche ich schon jetzt gerade in den letzten 4 Wochen nochmal richtig Gas zu geben. Heute war ich auch schon schwimmen und ein bisschen laufen. Am Samstag werde ich eine lange Radtour machen mit einem Kumpel, der macht gerade eine Charity-Tour von Sylt nach Vigo. Fährt jeden Tag 200 Kilometer und sammelt auch ein paar Spenden. Das ist richtig hart. Und da werde ich mich auch so ein paar 100 Kilometer wahrscheinlich anschließen. Also es läuft auf jeden Fall in der Woche gut. Und ich meine, so lange ist es ja echt nicht mehr hin.
September hast du gesagt, jetzt habe ich schon überlegt. September-Halbdistanz. Ja, wo ist das dann?
In Berlin, der Erkner.
Ah, Erkner, okay. Ja, ja, alles klar. Also es ist nicht tatsächlich in Berlin, sondern eigentlich ist das Brandenburg, glaube ich schon. Ne?
Ja, ja, genau, das Brandenburg. Ja. Und ist schon mal gut, es ist flach. Ich war da noch nie und bin selber gespannt, wie die Umgebung da ist. Aber ja, passt soweit.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr schöner Wettkampf. Also was ich so höre, ich bin selber noch nicht da gewesen, aber also erstmal ist natürlich Brandenburg auch sehr schön. Das ist viel Gegend, viel sehr landwirtschaftlich orientiert. Keine Höhenmeter, genau. Das hilft schon mal bei der ein oder anderen hinteren Kilometerlage, ja. Das ist klar. Aber das ist, glaube ich, ein sehr lauschiger und gemütlicher Zehnkampf, sage ich schon. Irgendwie komme ich jetzt auf Zehnkampf.
Mit Triathlon.
Ja, weil du hast ja immer so, es gibt ja so hektische Geschichten. Ne? Also jetzt am letzten Wochenende war zum Beispiel Duisburg. Das ist nicht lauschig. Okay. Ja? Also erstens hat es halt durchgeregnet und zweitens fährt man da Rad durch die Stadt. Ja, so, da hast du halt Kanaldeckel, du hast halt Kurven, du hast Löcher und so weiter und so weiter. Und wenn du in Erkner rausfährst, dann bist du halt auf einer Landstraße. Das ist halt was ganz anderes. Das ist dann, da hat man, glaube ich, tatsächlich auch Zeit, zwischendurch mal ein- und auszuatmen und mal einmal den Kopf hochzunehmen. Ne? Weil das ist ja auch viel davon, dass man ja anders die Natur und die Gegend erlebt, als man das sonst gemacht hat, weil man sonst nicht so viel draußen war. Ne?
Ja, das stimmt. Und das ist auch das, wenn ich auf dem Rad sitze, irgendwie, man sieht extrem viel. Wenn man irgendwie über die Felder fährt, dann sieht man irgendwie mal einen Falken vorbei. Auch den Wind zu spüren auf dem Rad und auch das Laufen. Man ist einfach immer wieder draußen in der Natur, einfach diese Elemente wahrzunehmen. Und das hatte ich halt vorher in dem Maße schon lange nicht mehr. Mein Fußballplatz, okay, der frisch gemähte Rasen ist auch schön, aber ist was anderes als irgendwie Kilometer irgendwie zwischen den Feldern herzufahren. Das hat echt auch richtig, richtig schöne Seiten.
Ja, ich glaube, man kann, also man kann halt, beim Laufen ist es, glaube ich, ganz schwer, das haben wir oft schon gehört oder in Gesprächen mit Leuten, die vielleicht mit Laufen beginnen oder wieder zum Laufen finden oder wie auch immer, der Einstieg ist extrem schwer beim Laufen, glaube ich. Also die ersten 4 bis 6 Wochen, die sind einfach schweinehart, weil der Körper da irgendwie gestresst ist, also Muskel, Sehnen, Bänder, du musst halt das 5-fache Körpergewicht abfangen pro Schritt. Das ist erstmal ein Prozess, Herz-Kreislauf-System muss sich anpassen. Nach 4 bis 6 Wochen, glaube ich, gibt es wenige, die nicht merken, dass es plötzlich so, dass es auch leicht fällt, dass man Laufen genießen kann, dass man abschalten kann. Und ich glaube, beim Radfahren ist es ähnlich, zumindest war es bei mir oft so. Und ich bin jetzt auch nicht der große Radfahrer, aber ja, natürlich habe ich auch ein Rennrad. Und wenn du fährst, was schön ist beim Radfahren im Vergleich zum Laufen noch, du kannst vielleicht noch ein bisschen leichter abschalten, weil es natürlich tendenziell leichter geht. Und du hast einen größeren Radius, ne, was du so sehen kannst einfach. Man hat halt so seine Standardlaufrunden und je nachdem, wie fit man ist, ist das irgendwie ein Umkreis von, keine Ahnung, 10, 15 Kilometer vielleicht. Und beim Radfahren siehst du halt teilweise auch mal ganz andere Gegenden, wo man sonst halt nicht hinkommt, weil mit dem Auto würdest du nicht hinfahren und mit dem Rad kannst du das halt machen. Also insofern verstehe ich das schon ganz gut. Wichtiger Aspekt bei Langzeitausdauersportarten, und da zählt auf jeden Fall eine Mitteldistanz dazu, ist natürlich auch der Aspekt Verpflegung während des Rennens. Ich sehe gerade, also ihr zu Hause könnt das nicht sehen, aber Timo hat auf jeden Fall eine Radflasche hier professionell, so wie sich das gehört, auch neben dem Aufnahmesetup stehen. Und das ist eine Flüssigkeit drin, die auf jeden Fall aussieht, als ob es irgendeine Art von Shake oder Carbohydrate, was auch immer ist. Wie ist es denn? Also offensichtlich verpflegst du dich nach deinen Trainingseinheiten gut, ja, wie man jetzt sieht, und bereitest das entsprechend nach. Hast du dich schon auseinandergesetzt mit dem Thema Verpflegung während des Rennens? Weil du bist eine Weile unterwegs, ne? Also
ja, ich habe noch nie so viel, so eine lange Zeit am Stück Sport gemacht. Also ich meine, ich hatte Felix Magath als Trainer, aber selbst der war so gnädig, dass er uns nicht 5 oder 6 Stunden oder je nachdem, wie lange es dauert, durch den Wald getrieben hat. Von daher, ja, ich habe mich so ein bisschen schon mal rangetastet. Ich habe schon mal ein paar Gels bestellt, die auch dort irgendwie zur Verpflegung zählen. Und
sehr klug, halt sehr klug, ja.
Ja, und so richtig, also intensiv habe ich mich noch nicht reingeworfen in das Thema, aber es ist auf jeden Fall auf dem Schirm, weil es ja einfach allein von der Zeit her, die man unterwegs ist, ist es extrem wichtig. Und das höre ich auch immer, wenn ich mit anderen Menschen drüber spreche, ist das praktisch eine eigene Disziplin.
Ja, das ist auf jeden Fall eine
ganz eigene genau, Disziplin. Da kann, da, ja. Nee, erzähl du, Ralf. Wir haben gerade Internet hängen.
Das Entscheidende ist die Verpflegung auf dem Rad tatsächlich. Ne? Also man darf das nicht vergessen, ja, weil man mit was anderem beschäftigt ist, ja, was auch immer das ist. Und das ist zum Beispiel auf so einem Kurs wie in Erkner sicher einfacher, weil du eben nicht durch eine Stadt durchfährst, wo du Kurven hast, wo du aufpassen musst und so weiter, weil da vergisst du es. Ja? Oder fällt dir was runter? Keine Ahnung, ja, kann alles passieren. Ja, also immer eine Verpflegung dabei haben und irgendwo ein Safety dabei haben, ganz wichtig. Mhm. Ne? Also auf jeden Fall irgendwo an dir dran nochmal die zwei extra Gels reindonnern. Und dann ist es, glaube ich, eine Frage, dass man erstens sehr kontinuierlich das macht, aber das eben auch trainiert vorher, weil du musst ja auch deinen Verdauungstrakt daran gewöhnen, so viel Kohlenhydrate aufzunehmen. Ja, damit du nicht an den Toilettenhäuschen anhalten musst, ne? Weil das nervt dann halt richtig. Ja, aber das ist genauso wie alles andere ja auch einfach eine Trainingsfrage. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, okay, du fährst einen 100er, das werden ja schon auch dann irgendwas so gegen 4, 4,5 Stunden sein, nehme ich mal an. Ja, das ist dann schon nicht mehr so weit von der Wettkampfbelastung dann entfernt. Ja, und dann klar, da halt, keine Ahnung, alle halbe Stunde konsequent durchverpflegen. Und das mal üben, ne? Ob das klappt oder nicht klappt. Dann bist du also schon ein großes Stück weiter.
Ne? Schon oft gehört, ich habe ja noch nie einen Wettkampf gemacht. Und ich glaube, Herausforderung wird es auch sein, sich nicht ziehen zu lassen. Das heißt, in allen Disziplinen, dass man einfach sein Tempo geht. Und ich glaube, es ist auch automatisch, da hat man da ein bisschen mehr Adrenalin als im Training, obwohl wir jetzt keine Zeit erreichen wollen. Aber Ankommen ist so der State of Art. Aber ich glaube, das wird erst eine Herausforderung, dass man einfach sein Tempo geht. Das heißt jetzt gerade auch beim Fahrradfahren, weil es einfach zu lange ist und dann nicht überpaced, damit man einfach noch genug Körner hat fürs Laufen.
Auf jeden Fall.
So wird das sein, ja.
Also ich glaube, die Aspekt, so dieses Event-Charakter plus Adrenalin am Tag X, wirst du auf jeden Fall merken, dass das natürlich nochmal pusht. Und ich weiß jetzt nicht, da kann ich jetzt nicht mitreden. Ich weiß auch nicht, wie viele Teilnehmer da dann am Start sind, aber ich glaube, Schwimmen, wahrscheinlich hat man da auch ein Gefühl, weiß ich jetzt nicht, ob man zu schnell oder nicht zu schnell ist. Ich meine, man ist halt mit sehr vielen Menschen umgeben, man sieht da wahrscheinlich auch nicht so viel. Aber auf dem Rad ist es, glaube ich, schon so, dass man natürlich auch diese Orientierung hat. Windschattenfahren ist ja verboten, trotzdem hast du eine Orientierung, wo andere Leute sind. Dementsprechend ist es, glaube ich, ja, schon auch eine Challenge am Anfang, zu versuchen, bei sich selbst zu bleiben und so das, was für sich für dich gut anfühlt, erstmal in einer sicheren Zone unterwegs zu sein, sozusagen. Weil es halt hinten raus dann doch recht lang wird. Nimm uns mal mit, längste Trainingseinheiten: Schwimmen, Laufen, Radfahren bisher im Training?
Ich bin eine Stunde mal durchgekrault, war bei 2,3. Einfach zu testen, ob ich die Distanz schaffe. Also ich bin jetzt, wie gesagt, das zweite Mal mit Neopren geschwommen und das ist einfach viel, viel schneller auch. Ich bin vor 2 Wochen das erste Mal in meinem Leben 90 Kilometer Rad gefahren und da habe ich auch gedacht, hey, wie soll ich jetzt noch laufen? Keine Chance. Wie soll das funktionieren? Und jeder sagt auch, das ist so ein ganz anderes Gefühl, wenn du dann vom Rad runterkommst und dann anfängst zu laufen. Fühlt sich an wie Wackelpudding. Ja, und wie gesagt, Laufen war bis jetzt mein Maximum so 12, 13 Kilometer.
Ist auch schon gut.
Die ersten 2 Disziplinen gehen auf jeden Fall und am Ende wird nur noch im Kopf gelaufen.
Ja, wobei man natürlich da schon auch auf den Körper natürlich entsprechend vorbereiten kann. Ne? Zauberwort heißt Koppeleinheit. Ne? Das heißt, dass man erst Rad fährt und dann da drauf noch läuft. Ja, das würde ich dir dringend empfehlen. Das kommt wahrscheinlich bei euch sowieso noch vor. Ja, aber das, das sollte man dringend machen, dass man sich selbst mal eine Idee gibt. Ne? Also es ist nicht so dramatisch, klar, wie getan wird. Ja, weil jetzt sage ich mal, wir sind ja jetzt alle nicht da, um da Weltmeister zu werden, ja, sondern um einen geilen Wettkampf zu haben, ja, und um ein bisschen Spaß zu haben und um sich selbst zu sagen, wow, das war irgendwie eine Belastung, eine Herausforderung, auch eine Ausdauer, die ich so noch nicht kennengelernt habe, und ich begebe mich in ein neues Terrain, ne? Also aus, wie heißt es immer so schön, aus der Komfortzone raus, ne? Aber du musst danach ja nicht Weltrekord über die ersten 10 Kilometer laufen, ja, sondern du musst dann anfangen zu joggen, ja.
Klar.
Das ist nicht so dramatisch. Natürlich hat man müde Beine und es sind halt andere Muskeln, die beim Radfahren stark beansprucht werden. Du hast bis dahin ja noch nicht deine Schwerkraft gespürt, ne, weil du ja geschwommen bist und du bist Rad gefahren. Und dann spürst du das erste Mal nach ein paar Stunden Schwerkraft. Das ist halt auch so eine Geschichte. Du hast vorher auf dem Bock gesessen, mehr oder weniger krumm, ja, dann mal wieder, ne, sich zu erheben, ja, den aufrechten Gang zu üben. Das sind alles so Punkte, aber es ist jetzt nicht so ein Drama. Ja, also das kriegt man schon hin. Ja. Locker reinlaufen und wie gesagt vorher ein paar Mal ausprobieren. Ja, einfach mal 20 Minuten nach dem Radfahren noch laufen, ganz entspannt, und dann passt das.
Ich glaube schon.
Ne, Philipp?
Ne? Outfit, ist bei dir auch also so, ne? Ich wollte gerade sagen, also ich versuche euch hier gerade zu folgen und bin also da komplett raus. Also ich überlege gerade, ich kann mir vorstellen, wie sich so ein Marathon anfühlt, Leute, so bei Kilometer 35, 37, wenn du da frisch reingegangen bist, hat sich jetzt nie geil angefühlt, muss ich sagen. Wie es vom Rad ist, runterzusteigen. Nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, ich habe das einmal ausprobiert in einem Trainingslager. Es war allerdings kein Rennrad dabei, es war quasi also so ein Ergometer, und dann haben wir das mal noch als Koppeleinheit gemacht.
Alles im Grundlagenbereich. Marathon bist du schon gelaufen,
oder? Marathon bin ich schon ein, zwei gelaufen, ja.
Ziemlich schnell.
War
sehr schnell.
Ja, relativ ist das. Das ist relativ für die damalige Zeit, war es ganz okay mit 2 Stunden 12.
Timo schlägt die Hand vor die Stirn für
du
euch.
Könntest,
die,
wenn, du mit mir laufen gehen würdest, wenn du mit mir laufen gehen würdest, könntest du rückwärts laufen. Das ist genauso
schlimm. Also es ist noch schlimmer, Timo. Ja, ich bin ja tatsächlich mit Philipp in Hamburg während des Hamburg-Marathons gelaufen. Die laufen immer Kreise um einen rum.
Nein. Ist auch gut. Nein, also das ist natürlich, wie wenn ich jetzt sagen würde, wie soll ich das beschreiben? Wie wenn ich sagen würde, wir machen jetzt irgendwie eine Challenge, wer mehr Bälle hält im Tor, da sehe ich natürlich genauso schlecht aus. Ich meine, ich habe das ja beruflich gemacht bis Anfang des Jahres. Ist ja logisch, dass man da dann über so einen langen Zeitraum irgendwo sich auf ein Level entwickeln kann, wenn man auch ein bisschen Talent hat, was jetzt erstmal irgendwie unwirklich scheint. Aber ich kann dich beruhigen, ich habe in den Monaten seither auch nicht so viel gemacht, und auf einmal stellt man fest, dass was früher dein Regenerationstempo war, das ist jetzt auf einmal ein ganz normaler Dauerlauf. So. Also bei mir ist jetzt so 4 Minuten auf einen Kilometer, wenn ich jetzt irgendwie flach laufe, ist jetzt schon so, dass ich denke, oh ja, spürt man schon. Und früher bin ich nie langsamer gelaufen, weil das halt einfach Pillepalle war. Da bin ich früher irgendwie 130, 135 pulsmäßig unterwegs gewesen. Aber das verändert sich schnell. Also so schnell, wie man sich auf ein neues Level entwickeln kann, was du vorher gesagt hast. So schnell ist es aber auch, genau, so schnell geht es natürlich auch wieder zurück. Mhm. Was ich jetzt aber gar nicht, also ich will das jetzt gar nicht so als negativ darstellen, sondern das soll eher den Leuten da draußen mal eine Idee geben, was jetzt Timo einfach in den letzten Monaten erfahren hat. Ich finde es beeindruckend, was der menschliche Körper zu leisten imstande ist, also wie anpassungsfähig er ist. Und jetzt muss man wirklich sagen, bei dir, du hast jetzt viel Sport früher gemacht, aber was ganz anderes einfach. Und jetzt bist du richtig tief drin in so einem neuen Feld. Und Ausdauersport ist halt am Anfang sehr zäh, erstmal zu entwickeln. Und trotzdem merkst du jetzt, ja, wie du auch gesagt hast, dass du auf einmal 100 Kilometer Rad fahren kannst, dass du auf einmal 2,3 Kilometer schwimmen kannst, in einer vergleichsweise kurzen Zeit. Und ich glaube, für die meisten Menschen ist erstmal halt, es ist schwer, sich das vorzustellen, dass das so möglich ist. Und deswegen trauen sich es halt viele gar nicht, erstmal auszuprobieren. Und ich glaube, mit ein bisschen Geduld und natürlich im besten Falle ein, zwei Leuten im Umfeld, die da gut zureden oder vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht haben, ist es für viele Menschen möglich, sich an was ranzutrauen. Ob das jetzt eine Mitteldistanz sein muss oder vielleicht mal der erste Halbmarathon, was weiß ich, Stuttgarter Halbmarathon oder was auch immer, das kann ja vielfältig aussehen. Und also man muss, glaube ich, erstmal nur trauen.
Man muss halt einfach machen.
Genau.
Ich habe nach meiner Karriere viel Yoga gemacht Und viele Männer sagen ja auch, oh, ich bin so unbeweglich, ich kann kein Yoga. Ja, genau deswegen sollst du es eigentlich machen. Und es ist ja im Endeffekt dieser Druck, den man sich oft selbst auferlegt, ich muss jetzt das und das geschafft haben, ja. Einfach Step by Step und langsam einfach vorangehen und auch diese Geduld zu haben. Das Zauberwort ist einfach Kontinuität, egal bei was man macht, ob das jetzt Kraftsport ist, Ausdauersport, Yoga etc. und so. Wenn man da dran bleibt, sieht man einfach Ergebnisse. Ich bin jetzt seit letzten Dezember mache ich mit so einem Personal Coach, der hat so ein kleines Studio, einfach auch Krafttraining, weil ich habe einfach auch Baustellen in meinem Körper nach der Karriere und Krafttraining war für mich immer so, oh nee, kein Bock, tut weh. Und seit ich das mache, geht es mir einfach auch wieder körperlich viel, viel besser. Und es ist einfach so diese Kontinuität. Und wenn du das einfach ein paar Mal die Woche machst, dann sieht man einfach immer wieder Ergebnisse.
Ja, das wundert mich jetzt tatsächlich ein klein wenig, weil ich habe für mich Torwarte immer so abgespeichert, dass sie eher nochmal eine Extrarunde im Kraftraum machen und auch eine andere Flexibilität und natürlich auch eine andere, wie soll ich das sagen?
Du denkst jetzt hier gerade an Tim Wiese, oder?
Ich denke das? Nicht an Tim Wiese, das ist ein anderes Thema. Ja, der sehr stark zugenommen hat durch das viele Krafttraining, das er gemacht hat. Nee, aber in eurer Karriere, wenn man so lange als Profi auf einem so hohen Niveau als Torwart unterwegs war wie du, das hat schon eine Menge mit Körperpflege zu tun. Oder
auf jeden Fall.
Hab ich das jetzt ganz falsch? Nee.
Nee, gar nicht ganz falsch, aber ich habe immer zum Ausgleich vom normalen Training, was ja einfach auch als Torwart extrem intensiv ist, und eben dieses Krafttraining, dieses tägliche Balltraining im Tor etc., habe ich immer einen Ausgleich gesucht. Das hieß Gyrotonic, das gibt's heute immer noch. Das ist auch so ein Bewegungssystem, einfach für Beweglichkeit, Flexibilität und so. Und das war mein Ausgleich, dass ich fast die ganze Karriere gemacht habe. Aber dennoch hat man immer überall so ein paar Baustellen. Und deswegen war ich immer eher so, Krafttraining war nicht unbedingt mein Favorite, dann noch extra mal. Ich war ja nie der Presser. Sondern wollte einfach auch flexibel bleiben und ohne Körperpflege funktioniert es nicht. Deswegen habe ich gerade so gesagt, Krafttraining ist halt immer noch so, die 3,5 Jahre Felix Magath haben sich tief eingebrannt.
Das ist spannend, dass das so viele Fußballprofis sagen, so, also ein Trainer, der immer noch in den Albträumen auftaucht.
So schlimm ist es nicht, aber es hat auf jeden Fall 1-2 Jahre danach gekostet in der Karriere.
Gut, aber du hast ja sehr unterschiedliche Vereine kennengelernt, unterschiedliche Kulturen kennengelernt, ja, weil du ja auch im Ausland gespielt hast. Du hast in der Bundesliga Stuttgart, Frankfurt, Schalke, Hoffenheim, ne? Nein, ich noch was vergessen? Nee, glaub, ja, vielleicht eins zu viel. Aber ich glaube zum Beispiel bei diesem großartigen Verein im Westen, also beim glorreichen FC Schalke 04. Ja,
du hörst schon raus, dass Ralf da gewisse Sympathien für diesen Verein hegt.
Ja, ich komme halt daher. Ja. Da war, wenn mich nicht alles täuscht, in der Zeit ein früherer 400-Meter-Läufer Physiotrainer, richtig?
Du meinst, ich weiß, Ruben Faller.
Ruben Faller. Meinst du den? Ja.
Korrekt. Genau. Der war unser Fitnesscoach, ja.
Ja.
Einer von zwei.
Ja, also da kommt ja dann halt tatsächlich auch ein Know-how aus, wenn man grob jetzt Leichtathletik-Laufsport, um das Ganze vorzubereiten, was ihr dann nachher mit dem Ball macht auf dem Platz, ne? Mhm.
Ja, der Ruben war damals, glaube ich, es war so seine Anfangszeit, ich glaube, sein zweiter Verein nach Leipzig, wenn mich nichts täuscht, oder danach ist er nach Leipzig gegangen.
Ist danach nach Leipzig, ja, genau.
Danach, genau, und als Fitness-Leichtathletik-Coach beim Fußballverein, da musste ich auch erstmal zurechtfinden und ich glaube nicht, dass er da seine Philosophie direkt so reinwerfen konnte, sondern als Fitnesscoach bist du ja schon auch abhängig von den Trainern, die dann da am Start sind und einfach das Programm auch vorgeben. Aber ja, er ist ein super Typ und es hat immer Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren.
Ja, und dann hast du schon gesagt, du hast dein eigenes Programm gemacht. Hat man dann eben auch so seinen eigenen Fitnesscoach nochmal außerhalb der Vereine? Weil du hast gesagt, ein Verein zu viel, ja. Mhm. Aber man geht ja dann eben zu einem anderen Verein und da ist dann wieder ein anderes Team und ein anderer Trainer. Oder da wechselt dann noch der Trainer und nimmt seine ganze Physioabteilung mit oder seine Konditrainer oder was auch immer. Ja, hast du dann einen gehabt, der dich so durch deine Karriere begleitet hat?
Relativ lange eine Trainerin, eben dieses Chirotonic-System, was ich dir gesagt habe, die habe ich relativ oft auch mal mitgenommen oder wiedergeholt und so. Die habe ich in Stuttgart kennengelernt und das hat mir einfach so viel Ausgleich gegeben, so viel Körperbeherrschung und Balance im Körper, dass ich die dann immer wieder auch mal mit zur Nationalmannschaft genommen habe, so außerhalb. Und ich glaube, eigentlich ist das so, also das, was der Verein abdeckt, ist das eine, aber wenn man einfach mehr will und nochmal irgendwie so ein Level draufpacken will, dann muss man sich außerhalb des Vereins auch noch um seine Fitness, Gesundheit, Ernährung etc. kümmern. Ohne das wirst du kein Top-Bundesligaspieler. Das ist so meine Meinung, weil du kannst auch eine halbe Stunde vor dem Training kommen, du kannst halt auch eine halbe Stunde nach dem Training gehen, das gibt's auch. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber das macht einfach einen riesen Unterschied, wenn man sich außerhalb des Clubtrainings dann nochmal irgendwie guckt, hey, was sind nochmal Benefits, womit kann ich mich beschäftigen, um einfach noch eine bessere Leistung oder auch gesund zu bleiben.
Ja, das ist ja spannend, dass du das sagst, Timo. Und danach gibt es ja dann den Weg, dass die Karriere vorbei ist und dass man da steht mit seinem täglichen Training, das man gemacht hat. Und dann erstmal gar keinen Bock hat. Also Philipp hat ja schon gesagt, okay, das ist dann schon ein schwerer Weg, dann weiter zu laufen, weil man das, was man sonst als Beruf gemacht hat, dann nicht unbedingt jetzt als Privatier, wie auch immer, nach der Karriere weitermacht. Also wann findest du dann irgendwas, was dich halt auch genauso flasht und mitnimmt und körperlich fit hält, ne?
Bei mir ging es erstmal darum, ich konnte mich so dran gewöhnen, wegen meiner Hüft-OP, zu wissen, okay, die Karriere ist jetzt vorbei und konnte mich einfach gut auf das Ende vorbereiten. Aber mir war es immer selber auch wichtig, nicht in das nächste Hamsterrad zu gelangen, jetzt irgendwie Trainer zu werden oder Berater oder sonst irgendwas, sondern einfach da auch mal ein bisschen Luft rankommen zu lassen, weil es ist echt, glaube ich, für jeden Fußballer eine Herausforderung, außer du bist so jetzt direkt Trainer, zu wissen, okay, was ist meine neue Leidenschaft, was ist mein neuer Lebensweg. Ich meine, die meisten hören Mitte 30 jetzt auf, noch früher als früher, ja, also in dem Alter und das ist eine spannende Zeit. Und es war ein Jahr lang relativ viel Reisen mal, wo man ja auch nie die Zeit hat, auch mal Menschen zu besuchen unter dem Jahr, außer in der Sommerpause. Und es hat mir eigentlich ganz gut getan. Und ich muss immer sagen, bis jetzt ist mir noch nie langweilig geworden. Das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her. Ich habe immer irgendwelche Projekte, wo mich eigentlich so angetan haben. Und für mich habe ich so meinen Lifestyle gefunden, eben mit Sport, Ernährung, Yoga, Hilfsorganisation. Also es gibt ganz viele verschiedene Themen.
Du hast gesagt, also Hilfsorganisation habe ich hier auch noch auf meinem Zettel nebendran stehen. Müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Das hängt nämlich auch, glaube ich, mit dem Triathlon zusammen, wenn ich richtig recherchiert habe. Hast du quasi gar keine Berührungspunkte mehr zum, ich sag jetzt mal, Zirkus-Profi-Fußball. Also ich meine, so auf Social zu verfolgen, du bist schon noch sehr, sehr nah am VfB und auch für ein, zwei Partner, glaube ich, auch irgendwo tätig, glaube ich, auch in Medienformaten etc. Korrigiere mich gern, falls ich falsch liege, aber du hast schon gesagt, direkt nach der Karriere, du wolltest nicht ins nächste Hamsterrad, du wolltest nicht Spielerberater werden oder Trainer oder Manager von irgendeinem Club. War offensichtlich eine bewusste Entscheidung, davon Abstand zu nehmen. Weil du einfach die Brücke so ein bisschen, das klingt jetzt sehr hart, so meine ich es gar nicht, aber so die Brücke ein bisschen abbrechen wolltest dahinter und so deinen eigenen Weg zu finden? Oder wie kam das so?
Ja, nicht unbedingt. Ich liebe Fußball und ich liebe auch den Zirkusfußball. Klar, drumherum ist es oft ein bisschen schwierig auch, aber im Endeffekt liebe ich Fußball und alles, was dazugehört. Aber ich wollte eben nicht direkt wieder so auch gebunden sein. Deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, so seinen eigenen Weg zu finden.
bist aber noch für die, oder ich weiß gar nicht, hast du eine offizielle Funktion sozusagen um genau, den VfB ja. Oder wie
Nein, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, das habe ich gerade vergessen gehabt. Ich bin schon noch eng beim VfB und bin immer wieder im Austausch und es wird auch jetzt wieder zur neuen Saison enger, weil der VfB endlich auch die Ex-Spieler noch mehr einbinden möchte, als es früher der Fall war. Und ich liebe es, da vor Ort zu sein und einfach mit den Leuten auch Dinge voranzubringen und auch selber für mich wieder zu lernen halt. Eben so, zum Beispiel Sponsorenbesuche oder zu Netzwerken und so. Das bin ich schon auch und es macht mir auch extrem viel Spaß.
Stark. Und weil wir vorhin natürlich noch das Thema gestreift haben, aber dem sollten wir auf jeden Fall noch mehr Raum geben. Du bist unter anderem auch für eine Stuttgarter Hilfsorganisation vielfältig tätig. Unter anderem glaube ich auch, ich habe es in einem Beitrag gesehen, ich weiß gar nicht mehr, ob es SWR-Beitrag war oder Regio TV oder so, aber da wurde es auch, glaube ich, nochmal ein bisschen thematisiert, dass du da auch für den Triathlon, glaube ich, Spenden mitsammelst, richtig?
Ja, das ist die Stuttgarter Hilfsorganisation STELP, Stuttgart und HELP, so in einem
Wort. Verlinken wir auch in den Shownotes.
Das ist wir machen Nothilfe. Wir haben verschiedene Projekte, die übers Jahr hinweg laufen, über mehrere Jahre auch. Aber natürlich sind wir auch bei so Sachen wie Ukraine oder jetzt ein Erdbeben in der Türkei relativ schnell und unbürokratisch am Start und schnell. Und ich saß auf dem Fahrrad und habe gedacht, hey, warum frage ich nicht einfach mein Netzwerk, ob sie ihr Logo auf meine Trainingsshirts irgendwie machen wollen. Und da sind so Firmen wie Continental, Blackwall und Fiege am Start. Also einfach relativ gute Namen schon. Und die waren dann sofort bereit zu sagen, hey, okay, klar, haben die auch so ein bisschen, also minimal jetzt Aufmerksamkeit durch mich, aber denen geht es dann auch um die gute Sache und ich habe das einfach dann versucht zu verbinden und es passt eigentlich ganz gut.
Ja, stark.
Sag mal, und am Ende, da sind wir jetzt immer so ein bisschen drumrum. Ne? Du hast gesagt, ja, ich kann jetzt schon so 12 Kilometer laufen, aber nehmen wir uns mal mit, weil leider musst du 21 Komma laufen am Ende. Das ist nicht nur schön, das kann nicht nur schön sein. Ja. Nehmen wir uns mal mit, wie das war, wenn man aus ja doch, was Laufen angeht, schwierigen Operationen rauskommt, dann wieder gehen lernen, laufen lernen und wie du jetzt dein Laufen halt weiterentwickelst, weil wir haben ja schon auf jeden Fall mitgekriegt, okay, regelmäßiges Krafttraining, da bist du schon mal weit vorne, ja, was Triathleten angeht, weil viele von denen machen es leider zu wenig, ja.
Ja, das habe ich mit meinem Coach ja auch schon besprochen. Das ist echt das größte Problem von vielen Hobby-Sportlern, die halt dann auch so Ausdauersportarten machen, dass sie zu wenig Krafttraining machen, um einfach den Muskelapparat auch zu stabilisieren. Deswegen versuche ich es auch irgendwie beizubehalten. Und ja, ich muss mir irgendeine Taktik einfallen lassen. Ich meine, wie du ja schon gesagt hast, ich will den Wettkampf ja genießen. Was ich dann mache, irgendwie 2 Kilometer laufen, dann wieder eine Gehpause oder sowas, muss mir noch überlegen. Ich glaube nicht, dass ich die 21 durchlaufen werde. Von daher bin ich da aber auch entspannt und mache mir da auch gar keinen Druck.
Es gibt einen ganz einfachen kleinen Trick, mentalen Trick. Du läufst aber einfach immer erst bis zur nächsten Verpflegungsstation.
Okay.
Ja, und dann nimmst du da dein nächstes Frühstück ein. Ja. Und dann läufst du zur nächsten Verpflegungsstation und so weiter. Und irgendwann ist dann da so ein Zielding und dann bist du da.
Gibt es keine Verpflegungsstation mehr?
Ja doch, aber dahinter dann erst. Da gibt es dann die guten Sachen, ja, weil dahinter erst. Ja.
Klar.
Nee, weil ich meine, was willst du machen? Das ist für Philipp jetzt nicht vorstellbar, weil wenn der einen Halbmarathon läuft, dann ist er eine Stunde unterwegs. Ja. Für uns ist das halt anders, weil wir müssen sagen, okay, was sind denn die kleinen Ziele? Ja, also du kommst vom Rad runter, klar, das ist so. Mhm. Wenn man jetzt das erste Mal 90 klar. Kilometer fährt oder 100 Kilometer fährt, dann denkt man, wie in Gottes Namen soll ich jetzt überhaupt einen Schritt machen, geschweige denn den Halbmarathon laufen, ja? Und jetzt stell dir mal vor, du bist das erste Mal 180 Kilometer gefahren, ja, kann ich mich auch noch daran erinnern, da habe ich auch gedacht, okay, es ist ja jetzt komplett unvorstellbar, einen Marathon zu laufen. Ja, also nichts ist weiter entfernt, als jetzt einen Marathon laufen zu können. Aber damit muss man sich ja trotzdem auseinandersetzen. Das ist ja dieses, sich halt einfach in eine ganz andere Gedankenwelt zu versetzen, weil der Körper kann schon eine Menge Sachen. Das steuert aber letztlich ja doch der Kopf, ne? Weil du musst damit gedanklich umgehen können, dass man sich das vorstellen kann, eben dann doch noch zu laufen.
Aber wenn du das so erzählst, denke ich, es ist so eine geile Erkenntnis für einen selber, was man echt so mitnehmen kann in alle Bereiche des Lebens. Ja. Einfach zu wissen, hey, eigentlich geht, wie soll ich das jetzt noch schaffen oder wie soll ich das jetzt noch machen? Und dann machst du es einfach und es geht. Das ist so eine coole Erkenntnis, finde ich, wenn man sich das wieder irgendwie ins Bewusstsein ruft, dann weiß man echt so, manchmal hat man ja einfach so die Blockaden und die Hürden im Kopf und denkt so, wie soll ich es da drüber schaffen? Und wenn man dann sowas mal gemacht hat, dann ist es eigentlich, also es ist einfacher, klar, jeder struggelt mit irgendwelchen Themen, aber das kann schon relativ viel machen mit einem.
Auf jeden Fall, also ich bin mir auch sicher, das soll jetzt gar nicht so pseudo-spirituell klingen, aber du hast jetzt ja schon einen großen Teil des Weges zu diesem ersten Triathlon, zu dieser Mitteldistanz hinter dir. Es liegt noch ein bisschen was vor dir, da kommen sicherlich noch ein paar anstrengende Einheiten auf dich zu und keine Frage, der Tag X, der wird schon jetzt kein, wie sagt man so schön im Englischen, das wird kein Walk in the Park, aber der Moment, wenn du da diese Ziellinie dann irgendwann überqueren wirst, dann werden da, glaube ich, ziemlich viele Dinge durch den Kopf gehen, nämlich nicht nur diese Strapazen des Tages selber, sondern auch diese Reise dahin, also diese mentalen Hürden im Kopf, Blockaden, die man vielleicht erstmal für sich überwinden muss, diese Anstrengungen auf dem Weg dorthin im Training und dann aber auch, glaube ich, dieses Gefühl von und das zu Recht von Stolz, von Zufriedenheit und gleichzeitig bestimmt auch so als, ich glaube, Motivationsboost für weitere Dinge, die man dann auch angehen will, egal ob es sportlich ist, da muss jetzt keine, ich weiß nicht, ob du danach dann direkt sagst, alles klar, jetzt muss es auf Hawaii auf jeden Fall mal noch irgendwann eine Langdistanz sein, falls es dann bei den Männern mal wieder nach Hawaii geht, das ist ja die andere Geschichte, die wir dieses Jahr besprochen haben, das wird ja jetzt dieses Jahr erstmalige Nizza sein für die Männer. Ah, nächstes Jahr erst, ja, okay. Mhm.
Aber das kann ich dir schon mal nehmen, also da werde ich auf jeden Fall nicht auftauchen.
Warten wir mal den September ab, Timo total euphorisiert im Ziel und sagt dann, alles klar, ich melde mich direkt an.
Genau. Da muss man sich doch qualifizieren.
Ja, muss man sich qualifizieren.
Ja, da muss man sich
aber qualifizieren. Da kann Ralf uns bestimmt weiterhelfen. Ralf, was muss man da schaffen?
Ja, sagen wir mal so, da hat Timo leider echt jetzt eine ganz schlechte Phase. Ja.
Ah, die Altersgruppe ist schwierig, oder?
Die Altersgruppe ist ganz schwierig, weil das sind die Hauptattentäter.
Ja, stimmt. Ja,
also in Triathlon-Wettbewerben ist dieser Bereich, in dem du bist, also sagen wir mal so grob Anfang 40 bis Mitte 50, das ist der überwiegende Teil der Teilnehmer. Ja, und da sind sehr, sehr, okay, sehr, sehr gute Leute dabei. Ja. Also die richtig, richtig schnell sind. Ja. Weil die kommen halt oft dann aus Ausdauersportarten, investieren wahnsinnig viel Zeit, sicher auch Geld, um da sehr, sehr schnell zu sein. Und das ist wirklich brutal. Also was da in den Altersklassen abgeht, das ist wirklich unfassbar. Ja, aber vielleicht ist das der übernächste Gedankenschritt, den du dann vielleicht mal angehen könntest. Ja. Sag mal, wir reden ja hier immer auch sehr gerne über Laufschuhe und über Gadgets und so weiter. Ich meine, das ist ja das Schöne halt auch am Triathlon, dass man sich so wahnsinnig viel mehr oder weniger sinnvolles Zeug kaufen kann, ja, mit dem man noch viel besser wird. Schuhwahl ist schon getroffen, Carbon oder nicht Carbon, was steht an?
Also alles zusammengeschustert und naiv, was heißt naiv? Nee, ich muss anders anfangen. Das Fahrrad habe ich von dem Elmar bekommen, der eben gerade seine Tour macht, das stand im Keller. Okay. Das ist ein super Fahrrad, also Carbon und das fährt fast schon von alleine. Also da bin ich schon mal gut ausgerüstet, werde ich jetzt nochmal checken die Tage, ob auch alles in Ordnung ist vor dem Wettkampf. Schuhe habe ich mir Essex ausgesucht. Mein Ausrüster Jakob verzeiht mir das. Das ist da andere Schuhwahl, aber die haben halt auch noch keine so wirklich guten Laufschuhe, weil die erst seit diesem Jahr auf dem Markt sind. Mit dem komme ich ganz gut klar. Und ansonsten ist es echt so, ich habe ein paar Mal auf LinkedIn auch gepostet und auf Instagram und ich habe mittlerweile echt so viele, das heißt viele Anfragen bekommen, aber auch so wie Selfies, die haben mir einen Neoprenanzug geschickt. Also es ist echt mega cool, wie wie die Firmen und die Leute dann auch am Start sind und mir helfen wollen. Also bin ich auch ziemlich dankbar dafür.
Ja, du musst jetzt nur unterscheiden zwischen den Dingen, die du brauchst, die man haben kann und die man ganz dringend nicht haben müsste. Und die, die man ganz dringend nicht haben müsste, sind meistens die, die man am geilsten findet.
Wahrscheinlich.
Nee, aber ich meine, gut, mit einem Neo, das ist natürlich, bist du schon mal Neo geschwommen?
Ja, ist, ne? Ich noch nicht, nee, aber alleine, wenn ich jetzt schon bei Timo höre, dass er das jetzt zweimal gemacht hat und das Gefühl hat, er fliegt fast über das Wasser hinweg.
Ja, man geht schon fast, auf dem Wasser damit.
Aber wäre auch ein bisschen affig für jemanden, der so nicht schwimmer ist wie ich, jetzt sich direkt mal Neo zu holen, damit man das geile Feeling hat.
Nein. Das ist schon mal die ganz falsche Herangehensweise. Weil wenn du so herangehst, dann kannst du auch sagen, warum soll ich mir Laufschuhe laufen? Dann kann ich auch, weil ich so langsam bin, in Sandalen laufen.
Barfuß.
Ja, Barfuß ist wieder eine andere Philosophie. Nee, aber das ist ja, optimieren heißt ja optimieren alle Einzelteile.
Ja, klar.
Also warum soll ich jetzt ein Neo auslassen, obwohl ich vielleicht nicht so toll schwimme, wenn ich ein Neo anziehen darf? Also das ist nicht logisch. Das macht schon sehr viel Spaß, wenn man jetzt nicht der gelernte Schwimmer ist, ja, und richtig gut schwimmt. Und selbst die schwimmen ja übrigens mit Neo, wenn sie dürfen, ja. Ist halt so, weil du bist auch als Schwimmer natürlich schneller. Mhm. Und das ist schon schön, wenn man so oben liegt am Wasser, ne, Timo? Das ist schon, so schwimmen übrigens Schwimmer angeblich also immer. Ich fühle das ja auch nicht, aber die fühlen das, ja.
Absolut. Also wie gesagt, Anfang der Woche bin ich das erste Mal mit Neo geschwommen. Und es hat sich so gut angefühlt. Und jetzt auch meine Zeiten und so sind, ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, ganz am Anfang war ich so bei 2,40 bei 100 Meter. Jetzt bin ich bei 2 Minuten.
Ja, das ist schon ein Riesenunterschied.
Das ist brutal ein Unterschied. Ja. Also jetzt nicht nur wegen dem Neo, natürlich auch wegen meiner geilen Technik.
Ja, here we go.
Aber
that's it.
Nee, ist auf jeden Fall ein ganz anderes Feeling.
Sagen wir, und dann so laufen, eher alleine, morgens früh oder eher der Gruppentyp oder eher nachmittags mal auf die Bahn oder auf die ausgetretenen Pfade irgendwo im Wald?
Ich sehe Timo bei Intervallen, Sonnenaufgang, keine Ahnung, das muss ich überlegen, Stuttgart, was kenne ich für Stadien, die es da gibt, auf jeden Fall Sonnenaufgang, alleine im Stadion, Intervalle ballern, 400 oder so.
Völlig falsch. Ich bin eher Bärensee.
Ah, cool.
Das ist so ein See aus drei Seen hintereinander mit Freunden. Ich habe ja auf Instagram mal so einen Lauftreff aufgerufen und auf LinkedIn haben ja auch ein paar Leute geschrieben, die Bock haben mitzulaufen. Also wir hatten jetzt letztens zwei, drei Läufe mit circa 10 Leuten. Schön. Und ohne die wäre es für mich echt schwer geworden. Deswegen macht mir das da auch Spaß, auch Leute zusammenzubringen. Ich bin definitiv ein Läufer in der Gruppe. Das ist so entstanden, ja, mit Freunden halt.
Der alte Mannschaftssport,
zwei, drei Leute durch dabei waren. Ja, genau. Und also wenn ich alleine gelaufen wäre, ein, zwei Mal, hätte ich auf jeden Fall früher schon aufgehört. Also das bringt mir auf jeden Fall was.
Das Gute ist ja, beim Wettkampf selber wirst du sehr wahrscheinlich nicht alleine sein, ohne dass ich jetzt da die Teilnehmerzahl abschätzen kann. Aber da werden auch noch zwei, drei mehr am Start sein, schätze ich mal. Also da wird es bestimmt auch die Gelegenheit geben. Fun Fact ist, ich habe kein Triathlon gemacht, aber ich durfte bei der Challenge in Rot, haben wir auch eine Charity-Staffel gemacht für einen meiner Partner. Okay. Und das war eben aufgeteilt. Die haben halt, sagen wir mal in Anführungszeichen, drei Spezialisten eingeladen. Also eine sehr, sehr gute Schwimmerin, einen sehr, sehr guten Radfahrer.
Lass mich raten, du warst der Läufer.
Ich musste schwimmen, das war das Verrückte.
Dann wärt ihr jetzt noch nicht im Ziel.
Dann wären wir jetzt noch nicht im Ziel. Dann hätte man wahrscheinlich schon, ich weiß auch nicht, irgendwie Rettungsmissionen schicken müssen. Nein, also Spaß beiseite. Ich bin den Marathon natürlich gelaufen. Tatsächlich sehr unvorbereitet. Da habe ich auch gemerkt, Marathonlaufen kann ganz schön lang sein und hart. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, der Vibe bei diesem Triathlon. Ich meine, ich kenne ganz viele Laufveranstaltungen, auch große Laufveranstaltungen, Valencia-Marathon, Berlin-Marathon, alles Mögliche. Das ist auch alles cool und geile Stimmung. Aber in Rot, dieser Triathlon, diese Begeisterung der Zuschauer, aber auch, und das ist ja das eigentliche Ding, weswegen ich da bin ziemlich sicher, dass du einen geilen Tag haben wirst, auch diese Kameradschaft der Teilnehmer untereinander. Ich meine, ich bin nur als Staffelläufer den Marathon gerannt. Die meisten haben ja da alles drei am Stück gemacht, also eine Langdistanz. Also dafür schon mal Riesenrespekt. Aber die haben ja dann teilweise auch mich angefeuert, der da einfach den Marathon nur in der Staffel rennt und auch an Verpflegungsstellen und gegenseitig gepusht und so. Das fand ich mega krass. Also hat mich wirklich richtig, richtig inspiriert und abgeholt. Ich bin mir sicher, dass das bei dir auch der Fall sein wird, dass diese die ganzen Teilnehmer untereinander da so ein Spirit haben und man sich gegenseitig auch pusht und unterstützt. Und das ist schon sehr, sehr cool.
Das ist ja auch ein Unterschied zum Fußball. Da wird man immer irgendwie fertig gemacht von Zuschauern oder auch von Medien etc. Und da ist echt so, ist eine richtig coole Community.
Ja.
Also das ist auch das, warum ich zum Beispiel Yoga liebe. Da geht es ja nicht darum, irgendwie der Beste auf der Yogamatte zu sein, sondern man ist zwar alleine für sich, aber das, da ist einfach dieser Druck nicht, dieser Wettkampfcharakter ist nicht. Und die Community ist einfach so ja, harmonisch oder auch pusht sich gegenseitig und das macht sehr, sehr viel wert. Das erlebe ich jetzt auch gerade bei der Community Triathlon, ist echt auch der Fall.
Also du wirst das, glaube ich, jetzt nochmal ganz anders kennenlernen da bei dem Wettbewerb, weil du hast jetzt eine Grundahnung, ja, also erstmal ist Erkner ja, haben wir ja gesagt, eine kleine Gemeinde, Demeritsee, ne, ist das, wo ihr schwimmt.
Genau.
Ja. Und daran liegt ja die Stadt selber halt auch, ja. Du läufst 4 Runden, falls du das schon weißt, ja. Also wahrscheinlich weißt du es ja schon. Ja.
Ja.
Das ist halt Großteile durch die Stadt, durch die Altstadt durch. Ja, da wirst du komplett durchgängig angefeuert. Ja, das ist vollkommen klar. Ja, und du hast zwar jetzt nicht in Berlin im Verein gespielt, aber der eine oder andere wird das schon dann auch mitkriegen. Aber ist auch egal, ob das jemand mitkriegt und weiß, wer du bist. Das ist übrigens vollkommen egal. Ja, sondern es ist halt einfach, das ist ja das Spannende an Triathlon eigentlich, ne? Dass die Leute kapieren, dass es halt eine andere Herausforderung ist als nur, Philipp, ja, als nur Laufen. Ja, und selbst du, Philipp, weißt ja, wie
angefeuert
wird bei Laufveranstaltungen. Ja, das ist ja auch schon ja, sehr cool. Ja, erinnere dich an die Sachen, die durch Städte durchgehen und in Runden laufen. Das ist ja schon sehr, sehr cool. Und dann kommt jetzt nochmal so ein Grundrespekt davor, dass man als jemand, der noch nicht einen Triathlon gemacht hat, denkt, wow, wie schaffen die das überhaupt? Ne? Und da hast du vollkommen recht, das ist sicher diametral dem Fußballbusiness gegenüberstehend. Ja.
Jungs, ich würde gerne noch stundenlang weiter mit euch reden, aber weiß nicht, wie lange macht ihr normalerweise so einen Podcast?
3 bis 4 Stunden.
3 bis 4 Stunden für die Leute, die auf der Rolle auf dem Rad trainieren.
Nee, alles klar.
Alles gut.
Wir wünschen dir auf jeden Fall, was soll ich sagen, dass du Spaß hast und dass du ein geiles Erlebnis hast.
Ja.
Und alles andere wird sich zeigen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool, das Projekt anzugehen und super cool, dass du für uns Zeit hattest.
Vielen Dank. Seid ihr sicher, wir werden das aus der Ferne verfolgen und natürlich unsere Community hier aktivieren. Folgt gerne Timo, falls ihr noch ein paar Last-Minute-Tipps habt, schickt ihm gerne Insta-Message. Falls ihr noch Ausrüstungsgegenstände habt, die ihr unbedingt braucht, schickt ihm auch gerne zu. Und
ich glaube, ich habe alles mittlerweile.
Und ansonsten, wenn ihr aus der Stuttgarter Gegend seid, wisst ihr, wo ihr auf jeden Fall unbedingt mal ins Restaurant schauen solltet, nämlich in The Y. Timo, mega, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, für das sehr, sehr coole und entspannte Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute und hoffen, dass die Vorbereitung bis dahin auch noch so läuft, wie du dir das vorstellst.
Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Ralf. Hat mega viel Spaß gemacht, mit euch so ein bisschen zu quatschen. Und ich bin für jeden Tipp dankbar. Und bin echt wirklich gespannt auf den Wettkampf. Aber was mich am meisten irgendwie so toucht, ist einfach diese Gruppe, mit der wir das machen. Auch wenn die in Hamburg unterwegs sind, macht es mega Spaß, einfach das Projekt gemeinsam anzugehen und absolut neue Erfahrung.
Richtig stark.
Also.
Mega, super. Vielen Dank dir,
euch. Inspiration mit, danke genau, euch. Zu Hause und geht laufen oder Radfahren oder schwimmen.
Und ja? Wir hören uns dann
unbedingt anfangen.
Genau. Bis nächste Woche, Leute. Viel Spaß. Ciao, ciao.